Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 18.05 Uhr, ist der 2. Februar. Die Sonne ist untergegangen, uns geht's gut. Wir gehen der Sonne entgegen, könnte man sagen, wie auch immer. Blabli blub. Willi hat schon vorgewarnt, oder beziehungsweise hat schon bestätigt, er ist zum Glück nicht in den Epstein-Files. Das heißt, wir können weiterhin unsere Podcast-Freundschaft aufrechterhalten. Die Real-Life-Sache behalten wir für uns, wie es da läuft. Aber hier im Podcast ist alles wie immer safe, brand safe, PC. Wir sind am PC und ready. Was geht ab?
Auch nicht viel. Ich glaube, selbst wenn ich in den Files wäre, wird es eh egal sein, weil die heiße Welt ist mit drin, deswegen kann ja gar nichts passieren.
Es würde mehr zeigen, was du für ein mächtiger Motherfucker bist.
Es kommt drauf an, welcher Position man da drin genannt wird. Ne? Ein paar Leute wurden ja auch hart gedisst. Also ein paar Leute wurden ja auch krass beleidigt einfach nur. Am coolsten, das Beste, am coolsten fand ich, kennst du Michael Saylor?
Ja, der ist der Typ aus seinem Podcast, ne?
Nee, das ist der Typ, der quasi...
Ah, nein, Quatsch, der Bitcoin-Mann. Das ist der Bitcoin-Mann. Ja, klar. Der, MicroStrategy-Typ, ne?
Der wird auch genannt. Und, also, wie gesagt, der Vorbehalt, dass alles irgendwie fake sein könnte. Aber da stand so gemäß drin, ja, ich habe versucht, den Typen zu knacken. Das ist so weird. Ich komme nicht an den Rand. Das ist einfach komplett autistisch. Ich hab nichts gegen den. Ich kann den nicht, ich krieg den nicht gepackt. So. Der ist für mich einfach... Und deswegen habe ich einfach keinen Bock auf den gehabt und habe ihn einfach in Ruhe gelassen.
Hat Epstein über Michael Saylor geschrieben, quasi.
Alle haben die ganze Bitcoin-Community so, ja, das ist unser Mann.
Ja. Ja, deswegen, gut, dass du sagst, also wir haben uns eben gesagt, ne, darüber können wir easy sprechen, weil, also wir haben 2. Februar, wir sind weiterhin bei so einem Stand von, ja, irgendwie täglich kommen irgendwie Sachen raus. Wir haben jetzt nicht alle 500 Millionen oder 5 Millionen Seiten gelesen, die irgendwie anscheinend ja nur 1% von allem sind, whatever, keine Ahnung. Das heißt, vieles von dem, was man so liest, kann natürlich auch immer wieder sich schnell ändern und kann irgendwie Quatsch sein und keine Ahnung was. Aber ich glaube, man kann trotzdem gut über die grundlegende Sache davon so ein bisschen sprechen, ob es jetzt, wie sehr es jetzt mit einzelnen Leuten, in welchen Details, keine Ahnung, was geht, wird sich nachher herausstellen, keine Ahnung, welche Verschwörungserzählungen da irgendwie stimmen und welche nicht, wird man wahrscheinlich irgendwann herausfinden, aber ich finde es trotzdem interessant, mal drauf zu gucken und das haben wir uns ja die ganze Woche schon irgendwie hin und her geschickt, so erstens so, welche Folgen werden daraus so ein bisschen entstehen, so, gibt es überhaupt Folgen, also leben wir gerade quasi in der Welt, wo es irgendwie Folgen für sowas gibt, das finde ich irgendwie spannend, ein bisschen drauf zu gucken. Das haben wir, glaube ich, nicht ganz auserzählt, so zwischen uns, würde ich sagen. Wir können mit einer einfachen Sache können wir einsteigen. Was ich mich so ein bisschen gefragt hatte, wir haben ja schon mal irgendwann darüber gesprochen, so kann man Künstler vom Werk trennen? Und ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen auf der Schiene gewesen, ja, wir können das, glaube ich, ganz gut. So, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also ich kann mir noch sehr gut Kanye West Alben anhören. Also ehrlicherweise nur ein, zwei von früher, weil ich die anderen nicht so mochte. Also das war einfach nicht mehr mein Stil, aber jetzt nicht, weil er dann abgespaced wurde. Und kann man das irgendwie hören oder ist das nicht in Ordnung und darf man das nicht? Oder darf man Harry Potter noch gucken, wenn J.K. Rowling...
Was ist Harry Potter?
Achso, ja, okay. J.K. Rowling ist doch so transfeindlich und ist so ein bisschen weird. Weirde Aussagen einfach, die sie macht. Und denkt, spar dir das und alle lieben dich und du hast das beste Leben deines Lebens. Aber irgendwie hat sie sich da so ein bisschen rausmanövriert, dass die ganzen Potter-Fans sie jetzt irgendwie doof finden und so. Okay. Und also marketingtechnisch macht sie auch mal sich nicht so schlau irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls, genau. Und kann ich das trotzdem so, ja, hat man dabei trotzdem manchmal ein bisschen komisches Gefühl? Irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, es kommt so ein bisschen drauf an, wie groß das Fantum auch irgendwie so ist und war. Zum Beispiel, ich konnte nie was mit Michael Jackson anfangen. Und als dann irgendwie rauskam, ja, okay, der hat irgendwie so ein Lummerland, wo kleine Kinder, was auch immer, passiert ist. Auch da bin ich nicht zu sehr drin, keine Ahnung. Aber es war irgendwie weird scheinbar. Und deswegen kann ich dann so mich sagen, so, ja, ich brauchte den jetzt auch irgendwie nicht hören, war ein weirder Typ und die Musik mochte ich irgendwie auch nicht, also kann ich den für mich innerlich so canceln und hab da keine komische Empfindung bei. Wäre jetzt aber bei anderen Leuten dann wahrscheinlich irgendwie anders, so. Und das war dann so meine Frage, zum Beispiel, ist ja Bill Gates irgendwie auch da drin, der irgendwie Epstein wohl, ne, alles mutmaßlich gebeten hat, seiner Frau irgendwie Antibiotika einzuflößen, weil er wusste, er hat irgendwie eine sexuell übertragbare Krankheit sich eingefangen von irgendeiner minderjährigen Prostituierten, whatever, I don't know. Man weiß es nicht, es sind viele Dinge im Umlauf. Und dass man so denkt, so, macht das was mit dem Verhalten von Menschen zu Windows oder ist es einfach eine zu große Sache und ist es zu zu abstrakt, dass man die Einzelpersonen dann mit dem Word-Programm verknüpft und ist das okay oder nicht okay? Und also okay ist eh die blöde Frage, aber das waren so ein bisschen meine Gedanken, ob das jetzt eine Auslöser für irgendwas gibt.
Ja, also finde ich eine spannende Frage. Und ich finde, bei dem Beispiel Bill Gates ist es ja so, der Typ ist ja schon lange raus. Der hat zwar Microsoft mitgegründet, aber ist ja schon ewig raus. Und das ist die Frage, inwiefern hat, also sein Start des Unternehmens, inwiefern ist jetzt quasi, also die Mitarbeiter, die Produkte, die jetzt gerade gebaut werden, inwiefern haben die überhaupt damit überhaupt noch zu tun? Mhm. Inwiefern hat er noch Einfluss auf das Unternehmen und so weiter und so fort? Das wäre jetzt so ein bisschen damit fängt das ja an, so die Überlegung, ne? Kann man das irgendwie trennen? Da fände ich zum Beispiel das ist relativ krass, große Distanz dahinter. Ich würde sagen, abgesehen davon, dass man ihn kennt als Gründer von Microsoft, hat er mit dem aktuellen Unternehmen jetzt gar nichts mehr so viel zu tun, wenn überhaupt noch.
Man könnte sagen, er verdient wahrscheinlich trotzdem noch gut dran, sozusagen, ne? Also, oder?
Ich weiß gar nicht, ob der noch Anteile hält.
Achso,
ist ja diesen Witz, dass einer der Typen, der Steve Ballmer oder wie er hieß, der war einer der CEO, glaube ich, nach ihm, dass der viel mehr Geld verdient hat, weil er seine Anteile nicht verkauft hat und Bill Gates viel weniger reich ist als er gefühlt in dem Verhältnis, weil er halt seine Anteile behalten hat.
Okay, verstehe.
Also. Deswegen ist die Frage, wiefern. Ja. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass halt die Leute, die es halt, also es ist so ein bisschen, kommt auf deinen Wissensstand drauf an, so wie inwiefern, also was weißt du überhaupt über diese Person plus dieses Unternehmen plus eben dieses Skandal? Und ich glaube halt, ich würde mal drauf tippen, dass halt eben, weiß ich nicht, 95% der Menschen A, gar nicht diese Verknüpfung im Kopf haben, im Zweifel, ne? Also und den aktuellen Stand kennen und es ist denen auch egal, ist plus wahrscheinlich auch noch gar keinen Einflussnahme haben, wenn du auf die Arbeit kommst und sagst, hier, wir benutzen halt Microsoft Excel. Ja, soll ich machen? Soll ich jetzt meinen Job kündigen, um das zu boykottieren und dann fragen, was boykottiere ich denn eigentlich? Und ich glaube, das verläuft sich, das ist so diffus. Ich glaube, da gibt es kaum Connections. Ich glaube, andere Fälle sind dann relativ direkter vielleicht. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du liest dir irgendwas über Elon Musk. Ne? In dem Kontext, dann kannst du sagen, okay, der ist gerade CEO von Tesla. Deswegen finde ich Tesla blöd und deswegen und so weiter boykottiere ich das, nämlich ich Tesla verkaufe. Da, ne? Und auch da, wie viele Leute, die Tesla ein Auto kaufen, sind irgendwie in diesem Game drin, dass sie Bob Elon Musk irgendwie kennen und wie relevant ist das? Ich glaube, da gibt es welche, die sagen, für mich ist das automatisch ein No-Go. Ich kaufe das auf gar keinen Fall. Und andere, die sagen, ist mir scheißegal. Und ich kann mir vorstellen, dass halt das eher sich tendenziell verläuft, so informationstechnisch, und dass viele Leute das eben nicht konsequent dann durchziehen und wenige, die das halt sehr wichtig finden, das eben nicht zu trennen, die dann eben auch sehr laut sind und sagen, auf gar keinen Fall kaufe ich jetzt Tesla. Ähnlich wie mit diesen Stickern, ne? Das ist so meine Einschätzung und
Spannend, genau. Ich glaube, das würde ich teilen, so diese Endverbraucherfrage, dass das irgendwie wahrscheinlich nicht viel ändert, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so im Aktienmarkt irgendwas man so sieht irgendwie, dass also sobald da irgendwie, also weil das ja einfacher ist, also wenn du jetzt ein Auto kaufen willst und denkst, okay, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, keine Ahnung, und ich will jetzt irgendwie das Auto kaufen, dann ist das ja eine viel größere Entscheidung und viel wirkmächtigere für dich vielleicht, als wenn du sagst, ich stoppe mal meinen Sparplan für Tesla und ich kaufe mal keine Tesla-Aktien. Und, so. Und jetzt könnte man natürlich dann auch sagen, wie groß ist der Einfluss von irgendwelchen kleinen Aktionären, die ihren Sparplan stoppen für irgendeinen Aktienmarkt und so. Ne? Deswegen kann ich mir meine Frage fast selbst beantworten. Das wird wahrscheinlich nicht genauso verlaufen wie andere Dinge im Zweifel.
Ich kann mir doch vorstellen, dass es jetzt genau der entscheidende Punkt, glaube ich, für viele auch ist, du liest halt viele, also wie soll ich sagen, Zusammenfassungs-Snippets in welcher Form auch immer, ne, oder siehst halt auch so Screenshots von diesen E-Mails und dann denkst du dir so, okay, aber das ist ja, also was bedeutet das jetzt konkret? Also was ist da genau passiert? Und ist es jetzt quasi einfach, also sieht das einfach nur maximal beschissen aus oder ist diese Person auch maximal beschissen? So. Und ich glaube, dass diese konsequente Handlung, ne, bezüglich der, ne, ob es jetzt deine Aktien sind, die du nicht mehr kaufst und die Produkte, die du meidest, die kannst du, für die meisten werden dann, glaube ich, super relevant, wenn es eben dann auch eine Entscheidung gibt. Also hier, das wurde halt eben aufgearbeitet und hier gibt es eine Verurteilung oder halt auch nicht. Und das ist meine große Sorge, dass eben dieses ganze Thema so jetzt einfach so, weißt du, verpufft. Yeah. So ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir reden alle drüber, das ist so gerade der News-Cycle, alle haben es, so wie wir jetzt auch gerade. Ja. Aber in 2 Wochen ist es komplett vergessen gefühlt und alle warten auf den nächsten Release und dann wird es wieder für 2 Wochen so geht, aber in Konsequenz passiert halt doch nichts. Das ist meine Sorge. Und dann ist so ein bisschen der Status quo von davor halt erreicht und am Ende war es halt einfach nur eine spannende kurze Zeit, wo man drüber geredet hat. Mehr auch nicht.
Das finde ich mich auch spannend. Das hat mich die ganze Zeit so gefragt, wenn doch diese, also diese Akten sind ja irgendwo und ja. im Zweifel sind die beim FBI oder keine Ahnung was, auch in irgendeiner Form. Ja. Und warum, also, ja, wenn, also, ne, vielleicht ist es eben auch zu naiv zu denken, aber irgendwer schwärzt das ja. Also irgendwer muss ja diese ja. Sachen schwärzen, ne? Und das ist ja immer die Aussage wegen Täterschutz, Opferschutz, Täterschutz, wegen Opferschutz und so weiter. Also meinetwegen, für die Öffentlichkeit, ja, gibt es bestimmt gute Gründe für so. Aber irgendwo müssen ja diese Akten quasi ungeschwärzt liegen. Und dann ist immer die spannende Frage, warum passiert da nichts auf Seiten der Polizei, des FBI, der whatever.
Ja.
Und ich finde, dann ist man immer schnell dabei, dass man so denkt, wo fangen Verschwörungstheorien an und wo hören sie quasi auf? Weil es ist, finde ich, so schwer vorzustellen, wenn man so denkt, wir lesen relativ klare Dinge, da relativ klare Anschuldigungen. So, zum Großteil sind es ja gerade erstmal irgendwelche Anschuldigungen und irgendwelche Zeugenaussagen und so weiter und irgendwelche E-Mails. Und wenn wir schon denken, ja, okay, das ist schon maximal unglücklich, also im Best Case ist es maximal unglücklich formuliert und gelaufen, im Worst Case passieren ganz schlimme Dinge.
Ja, ja.
Und naja, diese Schlüsse sollten ja die Polizei, wer auch immer das dann ist in Amerika, ja eigentlich auch ziehen können. Und dann ist die Frage, warum, also nehmen wir einfach, also ganz alleines Beispiel, ich hab dir ja geschrieben, so wie True Detective ist das so ein Breaking Bad zusammen so ein bisschen, weil man denkt so, okay, es kursieren die Gerüchte, dass irgendwie in Mar-a-Lago irgendwelche Leichen vergraben sind auf irgendwelchen Golfplätzen.
Ja,
fucking check it halt. Und dann kannst, guck halt nach und dann kannst du ja sehr einfach, also positiv gesprochen, also für Trump und Co. quasi sagen, hier ist halt nichts. So, na klar werden Leute, die es nicht glauben wollen, weiterhin sagen, ja, dann ist es eben ein Golfplatz und so weiter und so fort. Aber du kannst ja eigentlich relativ gut manche Sachen beweisen, weil jetzt gerade liegen da erstmal Beweise, die dir ziemlich an die Karre pissen. So sagt man das so, keine Ahnung, die Karre fahren, whatever.
Ja.
So, und ich habe das Gefühl, das ist halt das Spannende gerade zu beobachten, dieser taktische Umgang damit, ne, oder ob es eben dieses ich lenke jetzt von Iran-Gedöns irgendwie ab. Oder also ist es quasi dieses flat the shit with zone, the zone with shit-Gedöns so. Wir machen einfach super viel Bass um alles und am Ende geht's einfach irgendwie unter und im besten Fall bleibt nur hängen, dass Prince Andrew weird ist irgendwie. Und eigentlich kommen die anderen ganz gut weg. Und so. Also das finde ich einfach so einen großen Wust, dass man merkt, diese Taktik funktioniert einigermaßen, weil man einfach selber das nicht greifen kann. Du merkst ja auch, die einen News-Outlets berichten über eher das, die anderen über eher das. Und ich glaube nicht mal unbedingt, weil die alle biased und eine Agenda haben, sondern weil die einfach selber nicht wissen, wohin mit diesen ganzen Informationen und wie sie die gut aufbereiten und verarbeiten sollen. So.
Ja, und das ist genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gerade auch wahrnehme, ist, jeder hat so seinen Interessenschwerpunkt. Also es gibt Leute, die interessieren sich für Trump, es gibt Leute, die interessieren sich für so die ganzen Business-Leute, es gibt Leute, die interessieren sich für irgendwelche Königshäuser. Genau. Und es gibt Leute, die interessieren sich für, was weiß ich denn, also es gibt so verschiedene.
Für die Opfer im besten Fall vielleicht noch so ein bisschen, die sagen, ey, was ist eigentlich mit den Familien und so, aber das ist halt ein bisschen wenig, ne?
Ja, genau, und ich habe das Gefühl, jeder, das ist so eine Mischung aus so persönlichem Interesse plus irgendwie so Know Your Audience, ne? Also nach dem Motto, und ich weiß, dass meine ganzen Follower irgendwie auf Twitter alle irgendwie voll drauf abfahren, wenn ich irgendwie so, weiß nicht, so krasse Verschwörungen spinnen kann, so nach dem Motto, guck mal, weiß ich, was Wildes, was ich
gelesen habe. Der Mossad.
Ja, war so nach dem Motto, guck mal, die sind jetzt released worden, so als so nach dem Motto Druckmittel, damit Iran angegriffen wird und die nächsten 8 Stunden wird Iran angegriffen, so. Nach dem Motto, dann denkst du, warte. Also, da fängst du an, wie kommst du überhaupt da drauf? Oder gibt's andere, die sagen, guck mal, hier das, guck dir das an. Also, je nachdem, wer ja, in welches News-Outlet halt eben welche Audience hat, wird das so ein bisschen dann kuratiert, hab ich den Eindruck. Und mein Schluss war, ich habe das Gefühl, angenommen, du hast ein Schachbrett, so 2D, dann kannst du drauf gucken, das noch so verstehen. Ich hab das Gefühl, so, man guckt auf dieses Thema und es hat einfach so 8 Dimensionen oder 12 Dimensionen. Also, und egal, wo ich drauf
gucke. 18 davon sind im Nebel des Krieges. Man sieht sie einfach nicht.
Genau, sozusagen. Und ich hab das Gefühl, egal, wie ich drauf gucke, irgendwas passt immer nicht. So wie du auch gesagt hast, so, warum zieht man sich einfach durch? So, hey, hier ist ein Indiz. Hier ist ein Verdacht und dann wird ermittelt und dann gibt es ein Ermittlungsverfahren. Also warum nicht das? Und egal, auf welchen Part du guckst, du fragst, am Ende bleibst du immer mit der Frage so, irgendwie gibt es eigentlich keinen Sinn. Irgendwas übersehe ich halt. Also irgendwas in diesem großen Bild, was sich so im Nebel des Krieges befindet, gefühlt, ist halt nicht aufgedeckt. Und dann lande ich immer am selben Punkt, so nach dem Motto, ja, es bleibt halt eine steile Theorie. Oder halt eben eine Vermutung. Aber irgendwie so richtig schlüssig und richtig stimmig ist es nie. Egal, wie ich es drehe und wende. Und dann denke ich mir, was tue ich hier eigentlich? Und dann mache ich wieder was Sinnvolles.
Ja, exakt. Exakt. So ging es mir dann eben auch, dass man so denkt so, okay, ich kann mich da jetzt mal eine halbe Stunde reinbegeben. Und dann denkt man sich so, ja, also ich komme da jetzt nicht weiter als wer anders. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich dann nachher denke, oh ja, ich hab's geknackt. Sag mir Bescheid, ich löse den Fall. Das wird ja nicht passieren. Ja. Und deswegen, ja, geht's mir da auch so. Vor allem, wenn dann heute noch mal mehr auch darüber berichtet wurde, wie ich finde, dass Epstein ja wohl auch irgendwie ein krasser Lügner war und irgendwie so ganz viele verrückte Sachen gemacht hat im Sinne von, manche von den Mails, die man da so sieht, die man im Screenshot sieht, wenn man da quasi rauszoomt, sind dann quasi von ihm an sich selber geschrieben. Also nach dem Motto, er hat sich selber Beweise gesichert, aber es ist nicht mehr klar erkennbar, ob das wirklich von you name it, Promi quasi geschrieben wurde und so. Einfach aber so nach dem Motto, wollte er dann selber Beweise erzeugen, um dann Druckmittel zu haben und keine Ahnung was?
Aber jetzt mal so, war eine Sache, die ich mich die ganze Zeit frage. Das ist so ein Dude.
Ja.
Und also, so der ist ja nicht. Also, du wachst ja nicht plötzlich auf, bist du eine relevante Person auf der Welt und wirst du irgendwie connected mit so einem Dude und hörst den Namen und denkst du so, ja, okay, es gibt kein Internet, es gibt kein, also irgendwie wirst du sagen, ey, wer ist der Typ so?
Ja.
Und dann wirst du suspicious, weil du denkst so, irgendwie, ich weiß nicht, so.
Ja.
Und dann fängst du an, so ein E-Mail-Verlauf zu produzieren. Also, bei besten, also, erste Sache, die ich gelernt habe bei der Sparkasse damals, war so dieser Satz, wer schreibt, immer
telefonieren.
Der bleibt. So alles dokumentieren, so, damit du gegen Leute was in der Hand hast.
Ja.
Ich mir so, das habe ich mit 18 gelernt, straight nach dem Abitur. Und wenn du so, sagen wir, du bist so, bist keine Ahnung, bist Bill Gates, Mitte 40, alles erreicht, keine Ahnung, bist krank, also krass erfolgreich. Und dann denkst du, ja, vielleicht sollte ich ihm jetzt einfach mal schreiben, dass ich eine Geschlechtskrankheit an meine Frau weitergegeben habe. Ja. Ich mir so, also, weißt du, das passt für mich halt nicht zusammen. Ja, also da denke ich mir, da fängt es halt an, dass ich mir denke, du machst das doch nicht per E-Mail.
Ja.
Das E-Mail ist so das schlimmste Medium zu kommunizieren, weil es halt komplett offen ist. Da ist halt keine Verschlüsselung groß, irgendwas. Da denke ich mir so, da liest doch jeder mit.
Ja.
Also jeder Geheimdienst dieser Welt liest deine E-Mails. So, Bro. Ja. Also das ist kein Verschwörungsshit. Das ist so, E-Mail ist das schlechteste Kommunikationsmedium, wenn es um Verschlüsselung geht. Why? Und das ergibt für mich schon keinen Sinn. An der Stelle
bricht es
schon.
An dieser genau. Sache. Und da ist eben das Spannende. Unterstellt man sozusagen, ist es so, haben wir so aus Spielfilmen und Videospielen gelernt, dass die Bösewichte immer super schlau sind und deswegen glaubt man, nein, nein, das kann ja nicht so sein. Oder ist es halt einfach so die Banalität des Bösen im Zweifel, dass man so denkt, ja, die schreiben natürlich E-Mails, weil die sich fucking unantastbar fühlen und man so denkt, ja, gut, das kann mir was. Ich bin halt super mächtig, ich kann machen, was ich will. Und ein bisschen sieht man gerade scheinbar ja auch, dass es funktioniert. So, weil also man denkt so, da ist einfach jeder drin verwickelt. Was soll quasi passieren? Wem soll da was passieren? Also soll jetzt einfach die ganze, das klingt so dumm, aber die Weltelite, also so die amerikanischen Tech-Konzernchefs, und sollen einfach alle ausgetauscht werden? In welcher Welt passiert das? So, und vielleicht denkt man irgendwann selber so und ist so groß und wahnsinnig, dass man einfach so ein bisschen die Realität vergisst und so denkt, naja, der FBI-Chef ist mein bester Freund und der war gestern Abend auch auf der Party. Also als ob der das machen wird. Ich bitte dich. Also trotzdem denkt man sich, wie dumm seid ihr? Also natürlich.
Ja, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, ah, das ist so, sagen wir mal, das ist auch so der Gedanke, den ich hatte. Sag mal, du bist in so einen elitären Club eingeladen. Und du weißt, alle haben Dreck am Stecken, aber das ist der Club, wo sich alle gegenseitig am Arsch, am Sack haben. So nach dem Motto, wenn ich da drin bin, so kann ich die auch genauso wie die mich. So, deswegen ist da so ein bisschen unverwundbar in dem Konstrukt. Aber auch da würde ich mir denken, so, okay, was ist der. Also auch da, ne, du bist halt Bill Gates, du hast es geschafft. Warum? Ja. Also, für was? Für Status, für. Also, auch da, das kriegst du anders gelöst, Bro. Du hast Milliarden auf dem Konto. Ja. Mach ein paar Telefonate, ne? Keine Ahnung.
Also aber vielleicht waren das genau die Telefonate,
aber
so, vielleicht war das der Problemlöser. Ich weiß
auch also, nicht. Auch da, ne? Also, ich glaube, wenn du gewissen Status erreichst, so in der Welt, so in Erfolgsstatus, egal, dann fängst du ja an, über so, da wirst du ja leicht paranoid. Musst du werden.
Eigentlich ja schon, ja.
So, und Es gibt immer dieses klassische so Silicon Valley, so nach dem Motto Meme, wenn die Frau sehr hübsch ist und du ein verkackter Nerd bist, der aber gerade eben Money Grains hat und so.
Ja. Be aware.
Be aware. So, die kommt nicht einfach zu dir und sagt, wow, zeig mir deine App. So. So. Deswegen
habe ich
gesagt, das ist
ein Meme. Ne? Aber
der Punkt, ist so, das ist so Omnipräsenz, so nach dem Motto, könnte halt eben ein Konkurrent sein, der dich ausspähen will, könnte alles möglich sein, so nach dem Motto. Also einfach nur, sei einfach nur vorsichtig. Und dann ich mir, ist man da nicht so hyper vorsichtig so? Komm auf, ich schicke dir einen Helikopter, komm auf eine Insel.
Mhm.
Oh. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch naiv, aber irgendwie, auch da
ist das für mich nicht so ganz zusammen. Ich denke halt irgendwie, also das Spannende ist ja, dass man das gerade so ein bisschen die letzten 1, 2, 3, 4 Jahre so ein bisschen beobachten konnte. Das war doch bei Harvey Weinstein, witzigerweise auch ein Steen, so der Filmtyp, der wo irgendwie alle jungen Schauspielerinnen mal irgendwie auf dem Schoß sitzen mussten, so ungefähr. Das einfach jahrelang so funktioniert hat irgendwie. Das war hier bei House of Cards, nicht Jim Carrey, ich weiß nicht,
Kevin Spacey,
Kevin Spacey, genau, danke. So Sachen, dass man so nachher so, wo man dann so denkt, okay, das ist, also bei ihm ist es jetzt so, okay, ist ein Schauspieler, der ist irgendwie ein bisschen, hat weirde Sachen, ich bin nicht mehr genau drin, was es genau wie war. Aber so, ich finde diese Harvey Weinstein-Sache war sowas Systematisches irgendwie. Dann diese P. Diddy-Partys war ja quasi das Gleiche. Also
daraus
nicht das
Gleiche, geworden, aber
ja, genau, das ist die gute Frage. Das, außer die 50-Cent-Doku. Das ist so das gleiche Thema, in Anführungszeichen, nur projiziert so auf diesen A-Promi-Kreis vielleicht dann irgendwie so da in dieser Musik-Hollywood-Szene irgendwie. Und das Gleiche passiert jetzt auf so einer Tech-Film-Politiker-Ebene, Royal-Ebene irgendwie mit Epstein und so. Und da denkt man dann irgendwie wirklich so, seid ihr alle dumm? Also, ihr wundert euch nicht, wenn bei P. Diddy ein ganzer Raum voller Babyöl ist? Also, und ihr seht, wie er irgendwie, keine Ahnung, Justin Bieber einmal zu viel anguckt. Was ist los mit euch? Also, warum sagt, also, das ist das, was wir bei Prison Break ja früher schon immer erzählt haben, dass es ja super unrealistisch ist, dass es da die Firma, oder wie hieß die nochmal?
Diese geheime Firma.
Company? Oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung. Es kann die nicht geben, weil es immer eine Snitch geben würde. Weil man immer denkt, es kann nicht sein, dass da so eine große Untergrundorganisation ist, wo irgendwie alle das Maul halten. Und deswegen ist es unmöglich. Und ich finde, diese Geschichten lassen einen so ein bisschen nachdenken. Man denkt so, warum stellt sich dann ein Bill Gates, um jetzt einfach nur irgendeinen Namen zu nennen, da nicht hin und sagt, Leute, ich werde jetzt zum absoluten Messias. Ich liefere euch alles. Ich habe hier alles und los, küsst mich und meine Füße, denn ich bringe euch alles. Das ist ja genauso wie diese, sorry, ich mach gleich einen Punkt, bei diesen Verschwörungstheorien, die sagen, ja, das Krebsmedikament gibt es schon lange, aber diese bösen Pharmaindustrien wollen es uns nicht geben, weil die Geld verdienen wollen. Ja, auf gar keinen Fall, weil irgendwer wird da sein, der halt dann sagt, ja, ich bin's aber, der es veröffentlicht und ich mache unendlich viel Geld.
Ja,
aber würde ich mir denken so.
Ich meine, es sind jetzt zwei Fragen. Erstmal, warum joinst du den Club? Und zweitens, warum machst du kein Exit und verrätst quasi alle. Mhm. Und ich glaube, nicht joinen ist, da frage ich mich so, wirst du, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Zwangs. Ne? Man kann ja sagen, hey, du machst ja jetzt mit, oder Drohung von Gewalt, Familie wird getötet, whatever. Mhm. Oder ja, auch in Form des Zwangs wäre jetzt sagen, hey, du willst Karriere machen in diesem Politik-Business oder was auch immer so. Also so ein bisschen wie bei so ein bisschen dieser Druck wie bei dem Harvey Weinstein, so nach dem Motto, willst du Schauspieler werden, dann ist das so der Weg quasi. Und dass du dann sagst, ja, okay, scheiße, so es gibt, ich habe nicht so die Option, wenn ich jetzt irgendwie in diesem Elitengame mitspielen will, muss ich da irgendwie joinen, so nach dem Motto, ich werde sogar gezwungen, dass man sagt, hey, du bist jetzt, herzlichen Glückwunsch, du bist Premierminister von. Das Erste, was du machst, du wirst abgeholt
und fliegen,
so nach dem Motto, wir machen jetzt mal ein paar Fotos.
Ja.
Ein paar Videos. Ja. Und die Frage, wie viel kannst du das überhaupt aussuchen? Auch eine spannende Sache, weil im Zweifel wird es ja gesagt, ja, wenn du was werden willst, dann ist das der Weg. So nach dem Motto, das kann ich mir vorstellen. Also, dass es da so einen gewissen Zwang gibt. Und dann, wenn du sagst, ich mache jetzt einen Exit, genau das gleiche Thema. Also nach dem Motto, erstmal, wem sagst du es?
Ja, wer ist nicht im Club quasi?
Ja, und wer im Club hat im Zweifel eben die Möglichkeit zu sagen, also nach dem Motto, ich gehe zur Presse. Aber wenn der Typ, also dem Medien im großen Bereich gehört, der sagt, okay, damit pissst du mir ans Bein, dann piss ich jetzt zurück ans Bein. Also, es ist, glaube ich, keine Hardcore-Verschwörung, wenn man sich halt in diesen Szenarien einfach so vorstellt, dass es eben nicht so leicht ist, nicht reinzugehen, ja, wenn man, also es ist nicht so viel Freiwilligkeit, das würde ich, glaube ich, damit sagen. Mhm. Und ich glaube, der, also wenn du eine gute Absicht hast, kannst du nicht einfach mal sagen, ich werde jetzt Whistleblower und verpfeife die alle. Mhm. Weil die verpfeifen heißt vielleicht im Zweifel dein Leben geben.
Trotzdem können wir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das tun. Also irgendwie, also die halt dann sagen, ey, ich keine Ahnung, also explizit Sprache unter irgendwie hören nicht hin, aber so nach dem Motto, ich lasse mich hier zwingen, irgendwelche jungen Mädchen zu vergewaltigen im Zweifel. Irgendwie, keine Ahnung, wir bringen danach dieses Mädchen um und begraben die irgendwo draußen. Also wir sind ja jetzt nicht bei, okay, wir machen einfach nur Fotos mit diesem Typen, sondern es gibt ja Szenarien, wo man sowas hätte. Und da denke ich mir, ja, aber da gibt's doch bestimmt Leute, die sagen, das Risiko gehe ich ein, das nicht zu machen, im Zweifel. Aber scheinbar gab sie ja. Also gegen diese bestimmt Theorie spricht, es gab sie scheinbar irgendwie nicht.
Der hat gesagt,
piep, boop, piep, ich spreche deine Sprache nicht.
Ich kaufe Bitcoin.
Okay, keine Chance. Ich kann nur einen Knopf drücken, wie bei Homer Simpson, dieser Kuckuck, der immer nur auf die Leertaste klickt.
Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch so, ich weiß nicht, ob das auch da wieder, ob das real war oder nicht. So, es gab wohl eine E-Mail, da war so ein bisschen nach dem Motto die Frage, wer ist nochmal dieser krasse Tech-Dude aus London? Und dann kam, also ich glaube, das war von Elon Musk an Epstein und hat der irgendwie geschrieben.
War das, ja, als du in London studiert hast gerade?
Irgendwas, bitte?
War das, als du gerade in London studiert hast?
Die Mail. Und dann war das so hier, Demis irgendwas, das ist ja der Leiter der AI-Geschichte, der dann gekauft wurde von Google und so weiter. Also da merkst du auch, sind teilweise auch so Business-Konversationen, wo du auch so denkst, so, okay, vielleicht ist einfach, war der einfach so der Dude, den man so, der so scoutet für einen und so. Also es ist einfach so
absurd. Aber alles scoutet halt.
Ja, keine Ahnung, das ist so. Und auch da, also, wie du auch gesagt hast, es sind so viele Infos parallel und du denkst dir so, wo soll ich hingucken? Ist es zu viel für einen Kopf?
Mhm. Und ja. Und ich finde deswegen immer eben genau noch mit diesem, das, was ich eben noch sagen wollte, mit diesen Salzkörnern noch da drin, im Sinne von, es kann auch einfach, also ohne das jetzt runterreden zu wollen und genau in diese Falle zu tappen, alles zu hoaxen, aber im Sinne von, naja, vielleicht stehen ja auch Sachen quasi drin, die bewusst da drin stehen, um Leute schlecht dastehen zu lassen, weil wer soll's fucking proven? So, also wer geht dann hin und sagt, nein, diese E-Mail ist aber so nicht geschrieben worden von den 5 Millionen Dokumenten da gerade. Wird's ja auch nicht geben. Und das ist ja so ein bisschen dann die Meta-Theorie, die Meta-Verschwörungstheorie, so ein bisschen dieses Ganze mit, ja, okay, da wird jetzt einfach so viel veröffentlicht, weil man sich halt, also die Grundfrage, die man sich am Anfang ja schon gestellt hat, warum veröffentlicht Trump das jetzt? Also Trump in Anführungszeichen. Warum veröffentlichen sie jetzt? Warum wird es jetzt freigegeben? Am Anfang nur diese ganz geschwärzten Seiten, diese Meme-Seiten, wo einfach alles geschwärzt war. Und jetzt auf einmal steht sein Name da drin und da steht, dass er mit Bill Clinton irgendwie, ja, Dinge mit kleinen Mädchen gemacht hat. So, wo man denkt so, yo, also bist du sicher, dass du das veröffentlichen willst, alter Mann? So, und da ist ja dann so ein bisschen diese Meta-Verschwörungstheorie nach dem Motto, ja, es ist einfach egal zum gewissen Punkt, weil irgendwie Unantastbarkeit und zweitens, es ist alles quasi nur Anschuldigung und erstmal irgendwelche Beweise und dann muss jetzt erstmal jemand finden, der diese Beweise beweisen kann.
Uns muss jemand finden, der quasi
der
Anklage stellt.
Genau. Genau, und dann nach dem Motto, naja, jetzt wird sich darüber so ausgetauscht, dass man dann nachher über die anderen 99%, die nicht veröffentlicht sind, sozusagen gar nicht mehr spricht, weil man schon sagt, ja, guck mal, das ist eh alles quasi Quatsch, weil guck mal, das konnten wir doch alles widerlegen, die Menschen sind gut, alles ist cool, hier alles Lüge. So, ist ja auch ein interessanter Take. Also ich finde, das ist einfach, sind einfach Verschwörungstheorien, die so ein bisschen mal Spaß machen zu durchdenken, wie immer bei Verschwörungstheorien tatsächlich. Nur das Traurige ist halt so ein bisschen, oder was ich halt mal so ein bisschen schade finde bei, oder wo ich mir denke, wie krass das gerade sein muss, wie damals bei den Michael Jackson-Nummern und so, was ist, wenn du diese Mädels, diese Kinder, diese Familien gerade bist, um die es die ganze Zeit quasi geht, die im Zweifel die ganze Zeit denen gedroht wurde, dass sie nichts sagen dürfen, die keine Ahnung was sind, die also wenn im Zweifel irgendwelche Kinder von denen verschachert wurden, I don't know, so, und du denkst die ganze Zeit so, ja, jetzt kommt es vielleicht raus, aber es macht einfach keinen Unterschied, weil es ist einfach zu viel, es sind zu mächtige, ich kann nichts tun, ich kann nichts sagen, ich kann nichts machen, weil selbst wenn ich jetzt jemand hinstellen würde und sagen würde, ja, ich bin der Kläger, ich klage an, so, dann, ja, im Zweifel
find jemand, der dich vertritt.
Halt ja, also, exakt. Ja,
da fängt es das schon an. So.
Allein wie viel Geld gegen dich geklagt, also wie viel Geld gegen dich steht sozusagen, ja, auf Verteidigerseite sozusagen.
Das, ist ja nicht mal ein rein kommerzielles Ding. Ne? Also das ist ja der Punkt. Ich glaube, dass da auch halt eben die Sorge ist, es endet halt nicht mit, deine Klage wird abgewiesen, sondern deine Klage wird abgewiesen und dann hast du halt Angst um dein Leben im Zweifel. Voll. Also ich glaube, das sind halt eben diese Dimensionen und da merkst du halt, wie klein man plötzlich sich fühlen muss, wenn man halt eben denkt, ja, okay, ich habe jetzt die Chance zwischen Gerechtigkeit und Wahrheit versus Leben.
Ja.
Also musst du ja schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr stark der Sache nachgehen. Und das ist dann auch im Zweifel, also es ist irgendwie, also das wirkt so sinnlos dann am Ende irgendwie, deswegen.
Ja, man wünscht sich dann im Zweifel, also als Außenstehender wünscht man sich dann so jemanden, der so selbstlos ist und sagt so, hier für die Sache mache ich das jetzt im Zweifel. Ja. Aber wer ist man von außen, der das dann von jemandem verlangen kann? Wenn jetzt, also ne, man versetzt sich in die Lage und denkt sich, gut, da hat jetzt jemand sein Trauma von vor 10, 15 Jahren endlich einigermaßen verarbeitet.
Ja.
Und dem jetzt die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, so, du kannst jetzt für all diese Menschen endlich Gerechtigkeit erwirken, um dann am Ende einfach nicht mal zu Gericht eingeladen zu werden, im Zweifel, weil es heißt, ja, ist aussichtslos, macht keinen Sinn, ciao. So, ne? Also das musst du halt auch, also ja, ist die Frage, wie realistisch das eben ist.
Du brauchst halt, in so einem Fall brauchst du halt irgendwen, der auf, also der so, wie soll ich sagen, machtmäßig auf Augenhöhe irgendwie mitmachen kann. Du kannst das nicht von unten gewinnen, du brauchst irgendwie, also ich weiß nicht, es müsste jetzt so jemand kommen, der sagt, hier, wir sind, also unsere andere elitäre Gruppe ist genauso krass wie die anderen, wir können denen das Wasser reichen, wir sind jetzt auf der anderen Seite und machen die jetzt fertig. So. Ja. Was auch immer das bedeutet. Aber existiert sowas überhaupt in unserem 50D-Schachmodell? Also wer soll das denn überhaupt sein?
Ja.
Vielleicht irgendwelche Aliens, die kommen und sagen, wir sind jetzt Menschheit
vor sich selbst. Aliens.
Genau. Zeitreisende oder sowas, keine Ahnung.
Judge Alien. Weil das war ja schon relativ, also war ja von Anfang an eigentlich ziemlich klar, als es um die Epstein-Files ging, dass die Demokraten nicht es sein werden.
Weil die Republikaner selber auch
genauso drinstehen.
Genau. Das ist so, wenn du von beiden Seiten die Hälfte hast, dann ist das Thema durch.
Ja, exakt. Und also deswegen, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weitergehen wird, weil ich finde schon, dass sich das jetzt seit, also schon ja ein bisschen vor Trumps Wahl eigentlich und auch von ihm selber eigentlich eingespielt sozusagen, schon relativ lange im Internet auch so hält. Also für so ein Thema, das sonst eigentlich, wie du eben auch gesagt hast, ne, wo man sich so in zwei Wochen redet, da kein Mensch vielleicht mehr drüber. Ich habe schon das Gefühl, dass das schon die Internetmenschheit sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, unter jedes YouTube-Video zu schreiben, release the files oder nice to know, but what's in the Epstein files? man so das Gefühl hat, so als Meme trägt sich das einfach die ganze Zeit weiter, dass es halt nicht so in Vergessenheit gerät. Das ist weiterhin schön, also das ist dann im Zweifel aber schön und gut für die Meme, Internet, Reddit, Twitter-Community, aber die Frage ist halt dann, ne, wenn sich das nicht ins echte Leben überträgt, weil wir eben ganz am Anfang mit angefangen haben, mit, wenn sich das nicht in nackten Zahlen irgendwo zeigt oder so, ja, warum und wie sollte sich dann irgendwas ändern? Und den letzten, noch einen Verschwörungstake will ich auch bringen. Ich meine, ich muss ja ein bisschen aufholen hier im Podcast mit den Verschwörungstheorien. fand ich noch, die Verschwörungstheorie natürlich von dem Anti-Trump-Lager quasi kommt, aber potenziell nicht, also ja, doch, eigentlich schon, im Sinne von, das ist natürlich alles Peter Thiels Plan, der das alles jetzt inszeniert hat, damit Vance endlich Präsident werden kann ohne eine Wahl sozusagen, damit sie die Wahl skippen können, hier, damit sie sagen können, ey, du bist jetzt hier kein Präsident, bist nicht mehr haltbar, jetzt langsam haben wir endlich genug Gründe gesammelt, jetzt muss leider dein Co. übernehmen und viel Spaß, JD.
Spannend, aber warum, also was ist so, was ist so der Punkt, den JD machen würde, den Trump nicht macht, in der ganzen, weil da muss es ja irgendwas vergeben, wo man sagt, deswegen brauchen wir ihn und nicht Trump, also was macht Trump?
Ja gut, weil er einfach nicht direkt, weil das ein gottesfürchtiger, gläubiger, junger Christ ist, der sowas alles nicht machen würde, weil er ja nicht drinsteht.
Nein, ich meine, also angenommen, Trump macht jetzt Dinge, signed ja hier Executive Orders und macht hier links und rechts. Und irgendwas, also wenn Thiel jetzt sagt, ich will aber JD Vance da haben, muss ja JD Vance irgendwas anders machen oder irgendwas mehr oder weniger, also irgendwas muss er besser oder also aus Sicht Thiel besser machen, weil Trump das eben nicht macht. Also was wäre das? Gibt es da irgendwie so ein...
Ja, also der Take, den ich jetzt da rausziehen würde, wäre quasi, es ist kontrollierbarer sozusagen, dass Trump halt noch ein unkontrollierbarer Typ ist, der halt impulsiver ist und dann irgendwie mal morgens twittert auf einmal, ich greife jetzt den Iran an und dann bitte haltet durch und dann am nächsten Tag aber nichts passiert. Wenn man, also natürlich könnte man auch sagen, das ist alles der Plan, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen nicht übertreiben, könnte man sagen, okay, es ist irgendwie unkontrollierbar und der ist irgendwie so ein bisschen durch mit seinem und der ist jetzt quasi verbrannt, den haben wir jetzt gebraucht am Anfang, um diese ganze Scheiße zu machen, der ist jetzt so voll mit Lasten beladen, jetzt kann der andere übernehmen, es ist schon ganz viel geebnet und Dinge sind gesagt worden, die jetzt nicht der neue Kandidat gesagt hat, der aber darauf aufbauen kann und deswegen macht er
jetzt also das saubere Weste. Der kann jetzt einfach noch ein bisschen mehr die Agenda durchpushen.
Ja, eine saubere Weste, so der ist weniger verbraucht, da können sich vielleicht sogar Demokraten drauf einigen, dass sie vielleicht sagen, Hauptsache Trump nicht mehr, keine Ahnung. I don't know. Also das, genau, kann jetzt auch nicht weiter spinnen, weil ich weiß nicht, wie. Also ich glaube, ich finde das nicht so glaubwürdig, ehrlicherweise. Ich finde die ganze Peter Thiel-Story natürlich interessant irgendwie, so das alles mal so mitzubekommen.
Also ich finde die so, ist witzig, weil ich finde die so maximal overrated. Ich glaube, der Typ ist so maximal overrated. Also ich finde, also aus der Perspektive, der wird so wie so ein Strippenzieher dargestellt. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass der das kann. Also ich glaube, der wird wie so ein ganz, ganz schlimmer, mächtiger Typ dargestellt. Ich glaube, nicht, dass der so ein krasser Dude ist, so das wäre so die Idee. Nicht, weil ich sage, der ist nicht irgendwie crazy, hat so crazy Gedanken, sondern also, wenn du jemanden siehst, weißt du, okay, der ist jetzt einfach nicht der, der ist nicht der, der ist nicht George Soros, der kriegt das nicht hin. So.
Ich finde auch eher so die Weirdness spannend. Also ob das jetzt wäre der große Strippenzieher und so weiter, das ist halt so Verschwörungsspekulation, whatever, so ist halt interessant, wo welche Namen auftauchen, aber du kannst halt spannende Geschichten stricken, so das verstehe ich schon. Aber wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor der Woche gelesen hat, er geht jetzt auf Europa-Tour, um zu lesen, um zu erzählen, wer der Antichrist wieder ist und so, das finde ich einfach so witzig. Also ich finde es einfach so witzig, wie sich auf einer bestimmten Ebene da in Amerika und wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber da irgendwie so offenkundig, so dieses religiöse, fanatische, weirde, fundamentalistische, keine Ahnung was, irgendwie so mit diesem Tech Kram so part, ne, dass man irgendwie so, dass auf einmal so ganz, was eigentlich sich so wo man so denkt, das ist so diametral entgegenstehend, so du hast einmal den Glaube an die Technik und du hast einmal den Glaube an Gott, das eine ist halt alles produzierbar und alles handwerklich und keine Ahnung, das andere ist eher so ein, so, mache ich besonders extra so auf, weil irgendwie ist es dann doch am Ende doch irgendwie wieder nah am Anfang, wenn man sich hier Folge 150 von uns anhört, miau, ich bin der Ei-Gott oder so, keine Ahnung. da ging es ja schon darum, dass ist die Frage, wo ist dann diese ganze transzendentale Whatever-Shit, aber dass du dann halt richtig rumläufst und sagst, es gibt den Antichrist und so, das finde ich so witzig, das ist so wie wenn du sagst, so Bill Gates muss doch eigentlich alt genug sein, um zu checken, dass er nicht das mit E-Mails schreiben sollte. Peter Thiel sollte, also was ist da alles weird in der Birne, dass du auf einmal denkst, ja, Gott und der Antichrist und keine Ahnung, was das ist einfach.
Ja. Ja, wobei auch da, ne, ich glaube, das ist, ohne das jetzt zu kennen, diese Tour, ist das nicht aber so ein bisschen so dieses diese Warnung vor AI? Also ist das nicht so ein bisschen,
also ich glaube, es geht schon auch um. Nee, ich glaube, es geht schon auch darum, dass es den Antichrist gerade auf der Welt schon gibt und so und der den Menschen schaden möchte.
Okay.
So.
Weil.
Es ist leider nicht nur Tech.
Also es ist nicht also, nur, das war jetzt eher so Fragen gemeint, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das so höre, wäre für mich das so vom Titel her so das Sinnbild von einem möglichen eben ne, schlimmen technischen Wesen, irgendeine AI, die kreiert wird, die eben Menschheit irgendwie killt. So. Das ist so typisch dieses AI-Doma-Szenario. Ja. Das war jetzt meine erste Assoziation, deswegen.
Nee, dann wäre ich davon auch nicht so angeweirdet, glaube ich. Also dann würde ich mir denken, ja, okay, nenn es Antichrist, nenn es irgendwie, wie heißt sie bei Terminator? Keine Ahnung, die fiese KI. Gut, dann wäre es so ein bisschen egal, aber nee, es geht schon
um diese Catchphrase, so nach dem Motto, boah, guck mal, ne, polarisiert ist irgendwie, vielleicht fragen, wo geht's da? Also wäre gutes Marketing, würde ich sagen.
Ja, absolut. Aber wir können nach dem Podcast nochmal kurz nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher, es geht noch so ein bisschen weirder da rein irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie, ja, ich bin mal gespannt. Wir werden mal dranbleiben. Wir werden es am Ende
erfahren, was es tut.
Ja. Und dann gucken wir irgendwann drauf und denken uns, ja, gut, hat sich nichts getan. Hat sich nichts geändert. Anders als zum Beispiel, ne, brauche ich jetzt gar nicht großes Thema, nur weil wir da ganz kurz drüber gesprochen haben, brauchen wir jetzt nicht groß ausbreiten, das glaube ich, hast du gesagt, dieses ganze Eis-Thema, wo ja zumindest mal ein paar Leute ausgetauscht wurden. Nach den Killings und Shootings, wo man dann gemerkt hat, ja, das war jetzt irgendwie so klar und so präsent für Menschen, dass da wirklich mal was gehandelt werden musste. Die Frage ist jetzt, inwiefern ändert das jetzt was oder brauchte man einfach nur Leute, die irgendwie dann ihren Kopf dafür hinhalten und jetzt hat man andere Leute da, die ähnlich vorgehen. I don't know. Man wird sehen, wenn allein weniger Menschen sterben, ist es schon ein Win. Und wenn sich vielleicht die Bedingungen noch ein bisschen verbessern, ist es auch ein Win, wenn nicht die eigenen Amerikaner wieder Angst auf den Straßen hätten. Aber ja, mal sehen.
Ja. Ich fand einen interessanten Take insgesamt, der war ziemlich differenziert, weil meine Wahrnehmung war, dass es halt das O1-Bubble-Ding ist. Und was ich spannend fand, ist so ein bisschen die Analyse, so wie ist es denn in unterschiedlichen Bundesstaaten und warum ist das so unterschiedlich? Mhm. Und alles hören, sagen, bla. Aber speziell, ich glaube, das war, was war das? Minneapolis oder so? Minnesota? Minneapolis, genau. Da sind ja, glaube ich, auch diese zwei Vorfälle gewesen, wo zwei junge mit Typen John oder
eine nicht Frau, John Waltz. Bitte? Tim Waltz, mit Tim Waltz als
genau. Und ich glaube, das war so das, was ich spannend fand, ist halt eben, wie unterschiedlich die Bundesstaaten auch eben mit den jeweiligen quasi Federal Agents auch interagieren. Und und wie unterschiedlich das auch im Ergebnis dann ist. Und das war so ein bisschen nach dem Motto, dass also die Zusammenfassung war halt so, ja, je nachdem, wo du halt schaust, funktioniert es halt voll reibungslos. Da gibt es halt so, ne, nach dem Motto, hier wird jemand quasi, muss abgeschoben werden, weil kriminell, hier ist der Name, bla bla bla, wird übergeben und das Thema ist durch. Und gerade in diesem Bundesstaat ist halt so, das ist wie so ein Bürgerkrieg ähnlich. Da sagen die Leute, nein, dürft ihr nicht. Und dann entsteht halt Konflikt und dann sterben Leute sogar. Das fand ich interessant, wie unterschiedlich das gehandelt wird, je nach Bundesstaat. Und was nichts davon, also was einfach nur spannend ist, dass es eben, in meinem Kopf war das vorher eben so ein großes Ding. Es gibt so Amerika und dann läuft das so. Und dann habe ich erfahren, das ist unterschiedlich, je nachdem, wo du guckst.
Ja, ich glaube, genau, viel spannender an dem ganzen Thema ist, also natürlich tragisch, dass zwei Menschen gestorben sind und so. Viel spannender finde ich ja dran, diese Nummer mit, wie man da jetzt ganz gut gesehen hat, dass nicht alles mit Lügen funktioniert, sozusagen im Motto, dass halt erst gesagt wurde, ja, sie wollte die Leute überfahren, ja, er hat eine gezogene Waffe und wollte auf die Leute schießen und dann denkt man so, und alle Welt sieht halt diese Videos und dann bleibt selbst den Menschen nicht mehr übrig, was anderes zu tun, sozusagen, sondern da kannst du quasi nicht mit deinen Lügen drüber, weil omnipräsent Medien, Livestreams und keine Ahnung was quasi sind.
Und das ist das Geile, finde ich, an Social Media, weil eben diese Videos tauchen halt auf und die gehen auch nicht mehr weg.
So, und das schützt im Zweifel dann irgendwie die Leute oder ist halt auch der Grund, warum es so heftig eskaliert, ohne denen jetzt irgendeine Schuld geben zu wollen, aber das finde ich ja schon spannend, dass dann auch, also ne, diese ICE Agents dann auch irgendwie so sagen, hey, du bist jetzt in der Kartei und so, ne, du filmst uns hier, wir haben dich auf der Liste und keine Ahnung, also was bei mir dieses ungute Gefühl hinterlässt, ist so ein bisschen dieses, du hast da so eine Organisation neben der Polizei, neben dem FBI und keine Ahnung was, die sind dann irgendwie, es gab ja irgendwie jetzt die Berichte, die sind irgendwie 50 Tage ausgebildet und die kriegen halt Waffen in die Hand und dürfen halt machen, was sie wollen, weil sie eigentlich wissen, am Exempel statuiert, dass sie Immunität bekommen sozusagen, wenn was schiefläuft, wird denen quasi gefühlt gesagt, ja,
ist alles cool. Aber ist das so mit der Immunität? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Die werden jetzt, gibt es einen Untersuchungsausschuss, oder? Die werden jetzt, werden die vor Gericht geführt und dann.
Also
das war das, was ich gehört habe.
Die Täter, also jetzt nicht
die ICE-Agents, die da jetzt quasi gehandelt haben, da gibt es eine Untersuchung zu. Ich glaube nicht, dass die einfach.
Okay, weil die
wurden auch rausgezogen. Also die sind jetzt, also so das, was mich mitbekommen hat, die werden jetzt, also die
beim Zweifel aber Vance haben die. Zum Beispiel hat sofort gesagt, die sind immun. Also da passiert gar nichts. Es kann sein, dass das danach durch die Videos und so
sozusagen. Ich glaube genau das.
Overruled wurde.
Da war so großer Druck, dass da jetzt auch Konsequenzen gezogen wurden. Okay. Sowohl auf der Individualebene, als auch dann eben mit wer auch immer für er ist zuständig war, wurde jetzt auch geswitcht. Ich glaube, dass schon gemerkt wurde, okay, das können wir nicht so weitermachen.
Weil mein Stand war, dass halt dann sofort die Regierung hier schon sagt, nein, die sind geschützt sozusagen, egal was
wahrscheinlich passiert. Wahrscheinlich ist das genauso gewesen. Anfang,
und dann hat sich's vielleicht geswitcht, das kann sein, das
müssen wir nochmal nachgucken. Deswegen, also das war mein letzter Stand, ich mitbekommen habe, nach dem Motto, okay, das wird nicht, also das kriegen die nicht durch. Also warum, ob das jetzt die initiale Intention war, zu sagen, ja gut, die werden das wird jetzt auch untersucht und im Zweifel müssen die halt werden suspendiert oder was auch immer oder kommen sogar in den Knast, was auch immer. Hinzu, okay, wahrscheinlich war der Druck eben so groß, wie du gesagt hast, durch Social Media und Co.
Das könnte sein, ne? Ja, aber mich erschrecken irgendwie dann immer so Bilder. Also so, ich denke mir immer, also klar, man kann dann bestimmt auch Szenarien stricken, wie jetzt hier, keine Ahnung, bei 1. Mai-Demonstrationen und keine Ahnung was in Deutschland, wo man immer sieht, dass auch die Demonstrantinnen und Demonstranten ganz schön harte Schweine sein können sozusagen, ne, und die Polizei da eben auch geschützt werden muss in einer gewissen Form. Aber es bleibt in mir irgendwie immer dieses Gefühl zurück, ja, okay, aber du bist in der Verantwortung. So, du bist ausgebildeter Polizist, du bist ausgebildeter irgendwas, du bist verantwortlicher ICE Agent, whatever. Du musst besser sein als die anderen. Selbst wenn die anderen dich anspucken und mit Stein bewerfen, muss dir was Besseres einfallen, als die niederzuballern sozusagen. Das ist deine Pflicht irgendwie so, ne? Ja. Und trotzdem sind das Menschen, dass da mal was passieren kann so. Das ist, also, ne, das ist klar, dass da was passiert. Aber ja, irgendwie, ich fand die Videos und die Bilder schon irgendwie crazy zu sehen, weil man wirklich so dachte, ja, das sind im Zweifel jetzt in diesem Video, nicht alle, nicht sondern in diesem Video so Leute, die einfach Bock haben, sich auszuleben, im Zweifel. So wirkt es ein bisschen so. Ey, ich habe jetzt Bock, hier mit einer Staatsgewalt Menschen im Zweifel, die ich eh nicht mag, jetzt mal, weil es eh so polarisiert ist in Amerika, dass du dann sagen kannst, endlich habe ich jetzt die Berechtigung, vielleicht mal diese fiesen Typen mir zu packen, so, und mir kann keiner was. So wirkte es ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt einfach wieder ein bisschen einpendelt, weil man merkt, ja, okay, wir können uns nicht alles leisten, wir können solche Bilder nicht produzieren. Wir haben eine WM hier und die Leute reden darüber, das zu boykottieren. Ob sie es machen, ziemlich sicher nicht, aber wir haben hier schon noch ein bisschen Ruf zu verlieren und wir wollen das irgendwie nicht so in der Härte, so, keine Ahnung.
Ja, ich bin gespannt, ob diese, also, sozusagen, wenn du das Thema mal so rein, so ganz, ganz nüchtern betrachtest, so rein auf der, so, sozusagen, Legitimationslage, also nach dem Motto, was sind das für Leute, warum machen die das und dürfen die das überhaupt? Das ist jetzt ein bisschen die Grundfrage erstmal, so nach dem Motto, diese ICE Agents, also was ist deren Legitimation? So, dann sind die jetzt erstmal per Gesetz, ist das erstmal so, das ist deren Job quasi.
Ja.
Und dann ist halt die andere Frage, ist das moralisch richtig? So dürfen die das, ne? Also nach dem Motto, sollten die das dürfen? So die moralische Frage zum Gesetz hin. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es gerade bricht. In manchen Bereichen, wo halt Leute sagen, ja, ist mir scheißegal, was das Gesetz sagt und ob die das dürfen oder nicht. Ich finde das falsch und deswegen protestiere ich jetzt dagegen. Und das ist ja auch richtig, also Protest. Dass es so eskalativ ist, dass eben quasi eine Art so ein Kampf entsteht zwischen eben Protestierenden und eben den Leuten, die in Anführungszeichen den durch das Gesetz legitimierten Job machen. Wie gesagt, das sind 1000 Kritikpunkte. Und das ist, finde ich, so krass, wie eben dieses Thema. Es geht nicht mehr darum, was das Gesetz sagt und wir können uns darauf einigen, sondern das wird jetzt quasi ausgehebelt und es wird gesagt, hey, wir sind nicht d'accord damit. Und das kann ja auch richtig sein, aber der korrekte Weg wäre, wir ändern das Gesetz und verbieten das. Und da merkst du auch, dass auch in der Population so gar keine Geduld mehr dafür. So sagt wir scheiß jetzt auf den offiziellen Weg, wir machen jetzt keine Gesetzänderung, sondern wir nehmen es das selbst in die Hand. Und das zeigt halt, wie krass das Thema, also wie krass das Thema spaltet und wie eben Menschen eben nicht bereit sind zu sagen, ja gut, ich halte mich an den Rechtsstaat, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich entscheide selbst so.
Was ich glaube, die Leute, also ich finde, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute jetzt nicht denken, oh wow, wenn ich jetzt nur mal meinen Antrag beim Landesverwalter hier abgebe, dann wird Trump morgen die ICE Agents abschaffen irgendwie, weil ich das moralisch falsch finde. Ich finde, das Land oder die Regierung vermittelt halt nicht den Eindruck. Und deswegen zwingst du wahrscheinlich in einer gewissen Form deine Bürger dazu, das irgendwie so zu machen. Wo man auch sagen muss, ja, muss das jemand? Nö, irgendwie. Aber irgendwie, das habe ich ja auch schon in der Spanier gesagt, so, das ist natürlich vielleicht auch noch ein absolut übertriebener Vergleich. Aber ich war 1937 nicht dabei, als sozusagen diese ganzen NSDAP-Shit-Sachen anfingen sozusagen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man das 1:1 übertragen könnte. Das muss auch gar nicht heißen, dass es in diese Richtung, dass es irgendwann dahin geht und keine Ahnung, nicht diese ganze Trump-Hitler-Sache, so, sondern eher im Sinne von, okay, du hast irgendwie, du siehst in deinem Staat laufen Dinge gegen Minderheiten in irgendeiner Form nicht so geil. Und jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre später oder 80 Jahre später stellen wir uns hin, gucken in Glorious Bastards und denken uns, ja geil, baller die Nazis weg, weil da setzt sich jemand ein, um die Juden zu verstecken und Schindlers Liste ist der beste Film der Welt und whatever so. Und jetzt fragen wir uns halt, naja, ist es okay, dagegen zu protestieren und sollte man nicht den Rechtsweg wählen und sollte man, wie kann man das irgendwie anders machen und so. Und dann denkt man, ja, das ist irgendwie wahrscheinlich von außen leicht gesagt und das ändert, die Frage ist, ob das andere was ändert, wahrscheinlich nicht. Aber so redet zumindest die Welt darüber und guckt da irgendwie hin und sieht, naja, irgendwas ist nicht so geil. Ob die Welt irgendwas ändern kann? Wahrscheinlich nicht, weil das ist eben anders als 1937 und so weiter, dass man irgendwie denkt, okay, da kommt irgendwer von außen und sagt, du, was dann ja auch erstmal nicht so war, ehrlicherweise. Aber dieses, du hast quasi staatlich legitimierte Gewalt und die fühlt sich moralisch irgendwie falsch an. Ich glaube, das ist total weird, in so einem Land dann quasi zu sein, wenn du denkst, ey, mein Nachbar, mein bester Freund, der jetzt hier irgendwie die ganze Zeit arbeitet und irgendwie hier mehr Steuern zahlt in diesem Land als wer anders, nur weil der irgendwie seit 10 Jahren pending Aufenthaltsstatus sozusagen hat, kommen jetzt einfach Leute und nehmen sein Kind aus der Grundschule und sagen, ja, komm jetzt mit, weil wir haben deine Familie, wir gehen jetzt hier aus dem Land raus. Und dann denkst du so, ja, das kann nicht der Weg sein.
Also ja, das kann nicht the way sein. Oder? Ich glaube, das ist auch so, das ist, glaube ich, interessanterweise das, was so ich mitbekomme, was komplett unstrittig ist. Nach dem Motto, es sollte eine Regelung geben für Menschen, die halt eben schon, ne? Also so nach dem Motto, es kann halt nicht so schwarz-weiß gesehen werden, nach dem Motto, wenn jetzt mal 20 Jahre im Land ist, dann eben, ne, ganz normal eben das Leben gelebt hat, nicht straffällig ist und so weiter. Das ist so, glaube ich, relativ eindeutig, dass Leute sagen, hey, das muss irgendwie so ein Verfahren dafür geben. Das muss irgendwie möglich sein. Und
was wollte ich sagen? Ob Leute das sagen oder ob das auch quasi in Aussicht steht, dass es halt so passieren wird, sozusagen.
Ich glaube, ne? Das ist gerade genau so dieser springende Punkt, dass eben diese Option gerade nicht so richtig existiert und alle quasi einfach nur über einen Kamm geschoren werden. Dann wird halt gesagt, okay, die straffällig geworden sind, whatever, die nicht straffällig geworden sind, aber trotzdem nicht legal hier sind, ebenfalls. Und es wirkt so, ja, was soll das, ne? Ich bin damit nicht einverstanden. Aber ich glaube, das ist genau das, was, also wenn ich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie die Regierung wäre, dann würde ich quasi genau dieses Thema jetzt relativ schnell lösen und sagen, hey, wir brauchen irgendwie noch einen anderen Modus für Menschen, die eben nicht straffällig geworden sind und halt einfach, die halt da sind und eben ihre Steuer zahlen und so weiter. Aber ich glaube, sonst eskaliert das immer weiter. Also ich glaube, das kannst du nicht aushalten, als Trump-Regierung zu sagen, wir machen das einfach die nächsten Jahre so weiter, ohne dass das eben komplett
Ja, weil du halt dann auch wie immer auf der Welt, gerade nicht nur in Amerika, auch halt immer so ein bisschen dann schnell diese rassistische Perspektive halt drin hast, weil es geht halt eben dann gegen Leute, die einfach anders aussehen und dann machst du halt im Zweifel keine Unterschiede mehr, sondern hast du halt, okay, Stigmatisierung und alle, die irgendwie so aussehen wie Hispanics, die sind halt alle die Verbrecher, bla. Das ist ja genau die Debatte, die wir vor der Wahl hier in Deutschland auch so ein bisschen geführt haben, dieses, hat es sich jetzt wirklich gelohnt? Also, wie viele Messerangriffe haben wir jetzt gerade? Wurden die alle von der CDU jetzt verhindert wegen tollen neuen Gesetzen und weil die Abschiebung super funktioniert? Ja, natürlich nicht, sondern es war halt irgendwie Medienshit und so. Und dass man dann darüber spricht, wegen diesen, keine Ahnung, Prozent nicht legal hier lebenden Menschen, die straffällig geworden sind, sozusagen, dieser kleine Prozentteil sozusagen, weswegen du es dir quasi mit 90% deiner nicht deutsch aussehenden Bevölkerung sozusagen verscherzt, ist immer die Frage, ist es das quasi wert? Und das ist das, was ich mich da eben auch frage. Ja. Ist es quasi Symbolpolitik, damit du sagst, jetzt greifen wir hier mal durch, guck mal, wir haben hier ICE Agents und die machen Dinge, aber als ob es, also das macht, also ich bin vielleicht zu wenig Ökonom dafür, aber in meiner Welt ist es nicht der Rede wert, was du dadurch sozusagen dann einsparen würdest für die Ausgaben, die du für diese ganze Eisnummer hast, die ganzen Ausgaben, die du dafür hast, diese ganzen Schäden zu begrenzen, diese Unruhe, die du in der Bevölkerung quasi hast. Es ist ja so wie mit Doge, wo am Ende dann quasi auch so ein bisschen rauskam, ja, so viel Geld haben die jetzt auch nicht eingespart. Und irgendwie diese Kondome im Irak oder so, das war auch nicht so ganz richtig, was da erzählt wurde. Und das, wo man denkt so, ja, wenn du halt große Versprechungen machst, hast du den Druck zu liefern und dann machst du symbolische Sachen. Aber nach 2-3 Jahren guckt man drauf und stellt dann fest, wir wollten den Staat irgendwie stark verschlanken. Ja. Und jetzt bauen wir das Kennedy Center um für Milliarden. Und jetzt bauen wir das Weiße Haus um. Ja. Und aber hey, wir sparen Geld an den Stellen. Aber hey, es wird alles besser. Aber irgendwie, also ja, das ist so diese Komponente, die ich auch noch irgendwie anstrengend finde in dem ganzen Kram.
Ja, für mich, also hundertprozentig, für mich ist das gerade das Ganze, also es gibt ja so viele so gerade so Debatten, egal ob du in Deutschland führst oder auf die USA schaust, ne? Und ich kann nicht mehr dran teilnehmen, aktiv, weil, also aktiv, passiv, also ich kann mir das auch gar nicht mehr anschauen, egal ob, also wo du jetzt guckst, egal ob du auf Twitter schaust oder Lanz oder was auch immer, ist es viel zu schnell. Wie soll ich sagen?
Ideologisch aufgeladen so?
Oder? Ja, hundertprozentig. Mhm. Es ist viel zu schnell irgendeine Keule. Sucht ja einer aus von ganz vielen, die es gibt. Und ich habe das Gefühl, du hast ja gesagt, ne, man kann es ökonomisch betrachten, man kann es irgendwie so, weiß ich, Konsequenz des Rechtsstaates, irgendwie könnte man sagen, nach dem Motto, welche Gesetze müssen, also wo man sagt, man Gesetze werden eben eingehalten oder nicht. Ne? Und ich habe das Gefühl, egal wo du hinschaust, klar ist man sich nie einig. In der Demokratie. So, dafür, ne, es gibt nicht die 100%, alle wollen das Gleiche. Und immer dann, wenn eben Uneinigkeit besteht, wird eben eine ideologische Keule draufgepackt und dann wird gesagt, ja, aber das Gesetz ist eigentlich doof, weil. Und deswegen rechtfertigt das eben halt eben das Gesetz im Zweifel auch nicht einzuhalten oder was auch immer, das ist dann eben rassistisch und bla bla bla. Und ich denke mir so, das ist irgendwie so, es hat so eine intellektuelle Ebene erreicht, wo du einfach das Gefühl hast, yo, wir reden nicht mehr. Also es gibt keine Ebene mehr, wo man sagt, okay, wir können uns darauf einigen, dass das eine Argument das andere schlägt, sondern es ist einfach nur noch. Und das war es wahrscheinlich schon immer. Aber jetzt geht es mir mittlerweile so auf den Sack, dass ich einfach nicht mehr hören kann. Das ist einfach nur
anstrengend. Weil ich jetzt gar nicht dich meint, weil wir beide ja nicht aktiv in diesen Diskussionen teilnehmen in irgendeiner Form sozusagen. Ne? Deswegen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man sich im Zweifel mit dem Argument aber auch leicht macht, so, ne? Dass man halt sagt, dass man, du kannst ja natürlich auch schnell dann sagen, wenn ein sinnvolles Argument sozusagen kommt von der Gegenseite, dann sagst du, ja, das ist jetzt ein ideologisches Argument, lass uns doch wieder bei den anderen Sachen bleiben. Und denkst so, ja, aber was ist nicht ideologisch? Also welches Argument ist komplett ideologiebefreit irgendwie in einer gewissen Form? So, ne? Wenn man dann zum Beispiel, man könnte ja argumentieren, das hat man ja immer wieder gesehen, dieses, naja, wenn wir doch sagen, die Menschen sollen sich ans Gesetz halten und hier, wir gehen jetzt den Bürgergeldempfängern nach, wenn die irgendwie 3-4 Mal den Termin nicht genommen haben, dann ist es ihre Pflicht irgendwie, dann können sie wieder Geld kriegen, bla bla bla. Und dann könnte man jetzt sagen, ideologisch kommt von der linken Seite dann häufig, naja, aber sollten wir nicht bei Steuerhinterziehung auch mal irgendwie vielleicht genauer hingucken oder ist es da dann irgendwie nicht so schlimm?
Das ist genau das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist intellektuell nicht ehrlich, weil du klar kannst du immer sagen, ja, aber was ist damit? Ja. Ne? Aber genau das ist halt der Punkt. So, bleib bei einer Sache. Du musst halt, du kannst jetzt sagen, lass uns diese eine Sache, diese eine Regelung jetzt bewerten. Ist sie gut oder schlecht? Ja, Termin nicht eingehalten, kriegst du Geld oder nicht? Ja, dann zu sagen, aber was ist denn mit den Milliardären? So, ja, Moment, ganz kurz, das sind andere Fragestellungen, können wir uns auch drüber unterhalten, aber lass uns doch da jetzt einfach mal eine Ebene finden, wo wir sagen, ist das jetzt okay oder nicht okay? Was ist jetzt das Gesetz und wie halten wir uns da dran? Und das dieses Rumgehopse, das ist dann so,
Bro. Aber ich glaube, das Rumgehopse ist quasi, liegt in der Natur der Sache von einer Diskussion von irgendwie einer halben Stunde, Stunde, die du halt irgendwie im Fernsehen siehst und so. Also
genau, deswegen ist das für mich reines Entertainment und Clickbait. So,
das Im Best Case denkt man ja, im Hintergrund laufen Arbeitsgruppen, die sich um beides parallel sozusagen kümmern, so, ne, in einer gewissen Form. Nur ich glaube, was die Menschen halt frustriert, weswegen sie dann, nennen wir es ideologisch sozusagen, arbeiten, ist halt, die Dinge sind ja seit Jahren bekannt. Sozusagen, ne? Auf beiden Seiten dann im Zweifel, dass man sagt, naja, okay, wir haben irgendwie Migration nicht im Griff gekriegt, so richtig. Und genauso haben wir irgendwie nicht im Griff, dass, keine Ahnung, an dem Staat so und so viel Schulden, Steuern vorbeigeschleust werden in einer gewissen Form.
Ja,
Und dann fühlt es sich natürlich, also das kann ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen, dass man dann, das ist ja kein nicht nur ideologisches Argument, dass man dann sagt, naja, wo können wir mehr Geld holen? Lass uns einfach mal auf die Zahlen gucken. Wo können wir vielleicht mehr Geld
ansparen? Also das ist halt auch immer so, das ist finde ich halt, also weshalb ich da zum Beispiel aussteige, ist, es war nie ein Geldproblem in Deutschland zum Beispiel. Es ist nie ein Geldproblem gewesen. Wir haben genug Geld. So, also Steuernahmen sind, klar kannst du immer sagen,
wo haben wir. Da brauchen wir ja gar nicht über Bürgergeld sprechen zum Beispiel.
Bitte?
Da brauchen wir ja gar nicht über Bürgergeldkürzungen zum Beispiel sprechen. Weil dann können wir ja allen das Geld zahlen, wenn Geld kein Problem ist.
Nee, das eine heißt ja nicht das andere automatisch.
Das verstehe ich. Also wenn du sagst, Geld ist kein Problem.
Sagen wir, du hast ganz viel Geld, was du bekommst und kannst es verteilen. Dann ist die Frage, ist die Verteilung dennoch sinnvoll? Also was ist dein Incentive? Also warum verteilst du? Aus welchen Gründen? Man kann es immer noch sagen, nee, wenn jemand 3 Termine nicht wahrnimmt, soll er kein Geld bekommen. Ende. Also, weißt du, wie ich meine? Also damit ist es nicht damit gesagt, du hast genug Geld, deswegen Freifahrtschein für jedes Verhalten. Bürgergeld hat ja einen Zweck, so nach dem Motto, soll ja bestimmten Menschen in Notfällen irgendwie helfen und so weiter und so fort. Und wenn sich jemand aber nicht an die, also nicht kooperativ verhält, dann muss es ja nicht automatisch heißen, hier ist der Bürgergeld, scheiß drauf. Jo.
Also, ja, ich glaube, das sind ganz auch 2 verschiedene Diskussionen. Ich glaube, es wird gar nicht aufgewogen, sollten Bürgergeldempfänger nach dem 3. verweigerten Termin irgendwie kein Geld mehr bekommen und lass uns doch mal Steuerhinterziehung hinterherlaufen, sondern es ging eher darum, so, was kürzt du? Kürzt du Gelder beim Bürgergeld sozusagen oder bei der Mütterrente oder whatever? Oder guckst du da, ob du daher, also, weil dann, du machst ja die Diskussion selber auf, dass du sagst, wir müssen mehr arbeiten, wir haben zu wenig Geld, bla bla bla. So, wir müssen irgendwie uns hier um die Rente kümmern. Und wenn du sagst, okay, wie können wir da mehr Geld hinschichten? Dann wurde ja das so, zumindest das Thema aufgemacht. Okay, wir müssen da Geld sparen. Deswegen gehen wir jetzt da, das war ja auch von der FDP damals, so, dann müssen wir halt sagen, okay, wir müssen irgendwie beim Bürgergeld kürzen. Und dann gibt's halt die andere Seite, die sagt, naja, aber bevor wir doch da kürzen, lass uns doch eher gucken, dass wir da mehr Geld herholen, sozusagen. Weil wenn Geld ein Problem ist, was du ja sagst, also nicht du, sondern du Regierung sagst, dann lass uns doch lieber da erstmal ansetzen, weil da können wir mehr holen. Dann ist die Frage, ist das ein ideologisches Argument oder ist das ein logisches, okay, wo kriegen wir, haben das Problem, dass wir
nicht Geld haben und wir kriegen mehr Geld daher, anstatt da wir einsparen. Mein Punkt ist, die Diskussion ist eine Scheindiskussion, die den falschen Ansatz überhaupt verfolgt, nämlich mein Punkt wäre zu sagen, es gibt genug Geld, du musst nicht noch mehr Geld durch Steuerschlupflöcher oder sowas irgendwie generieren, du hast genug Geld, es wird nur komisch verteilt und es ist ineffizient in sich selbst, deswegen geht einfach viel Geld verpufft viel Geld in diesem Konstrukt und deswegen musst du immer wieder die Frage stellen, wo kriege ich mehr Geld her? Aber anstatt zu sagen, wo kriege ich mehr Geld her ohne Ende und dann hast du weniger Geld am Ende, müsste die Frage sein, wie kann ich eben diese Ineffizienzen in dem Konstrukt, wie kann ich die lösen und dann habe ich genug Geld zur Verfügung, um genau die Cases, die ich spielen will, auch zu bespielen. Und deswegen würde ich sagen, die Grundprämisse ist halt falsch. Deswegen
meine aber die wurde ja von der Regierung sozusagen so, deswegen diskutiert man das, weil wenn die Regierung sagt, das ist unser Thema, also könnte man
natürlich verstanden ist halt falsches Thema und deswegen, aber das rechtfertigt halt, deswegen sage ich halt, die Diskussion ist halt eine Scheindiskussion am Ende des Tages, weil man halt das Problem framed und dann sage ich, das Problem ist aber falsch geframed. Mhm. Ist das eine gute Überleitung zu dem Thema, was du auch dabei hattest.
Ja, genau. Nur noch eine letzte Frage, weil wir sind jetzt gerade ein bisschen abgekommen, weil mir geht es noch so ein bisschen um diesen Punkt, wenn wir sagen, wir wollen doch eigentlich, was soll Demokratie uns bringen? So, wir wollen irgendwie einen Rechtsstaat, der uns irgendwie, wenn wir irgendwie Gesetze schon verabschieden, demokratisch, dann wollen wir eigentlich auch, dass man sich daran hält. So, Argument zu sagen, okay, deswegen Menschen, die sich, also ja, deswegen wollen wir Menschen bestrafen sozusagen. Und dann ist die Frage, ist das dann schon gleich ein ideologisches Argument, wenn man sagt, naja, wir müssen jetzt, keine Ahnung, Straftäter konsequent verfolgen. Punkt. Gar nicht in der gleichen Diskussion, sondern 3 Tage später, neue Debatte. Ja, wir müssen aber auch gucken, dass Steuerhinterziehung quasi mehr bestraft wird. Und ich glaube, dass da in der Wahrnehmung der Menschen es so ist, dass bei dem einen Thema ganz viele aufspringen und man sagt, okay, ja, lasst uns gucken, dass die Bürgergeldempfänger mehr bestraft werden. So, wir treten irgendwie nach unten in einer gewissen Form. Aber das andere Thema, da wird dann gesagt, ja, nee, wir wollen ja, dass die Unternehmen hier bleiben. Wir wollen ja die Leute nicht verschrecken, deswegen gehen wir das quasi nicht an. Und da verstehe ich schon, wenn man da ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl im Sinne von nicht moralisch, sondern einfach, also wenn wir das moralische auskommen, sondern einfach im Sinne von, naja, da wird ja mit zweimal der Maß gemessen. Irgendwie bei dem einen sagen wir, das Recht muss gelten, weil die im Zweifel eine andere Hautfarbe haben oder sonst irgendwas. Und bei anderen sagen wir, das Recht muss nicht gelten. Und dann ist es natürlich, finde ich jetzt, würde ich sagen, ist es halt einfach gesagt zu sagen, ja, es ist eine ideologische Diskussion. Weil
ich glaube,
man könnte auch sagen, naja, es geht auch um Fairness, um Gerechtigkeit.
Ja, Moment, es ist eine zu sagen, jeder wird nach dem Recht gleich behandelt. Also jeder wird, wenn du straffällig bist als Steuerbetrüger, dann wirst du eben nach dem Recht eben geahndet und kriegst das Verfahren und so weiter, musst deine Unschuld beweisen. Oder wenn du straffällig wirst und illegal in dem Land bist und es gibt, ich weiß nicht, wie das Gesetz genau lautet, aber wenn das eben das Gesetz sagt, dann musst du eben das Land verlassen, dann ist das ja, wird sie vom Gesetz erstmal gleich behandelt. Mhm. Sind unterschiedliche Diskussionen eben, ne, wirst du nach dem Gesetz eben geahndet oder nicht, wird das Verfahren öffnen, versus, naja gut, jetzt haben wir zu wenig Geld im Pott und wo holen wir mehr Geld
wieder rein? Ja genau, ich wollte das jetzt loskoppeln von der, wo
holen
wir das Geld her, sondern mehr zu,
und ich glaube, das Argument,
wo nicht so unbedingt.
Ja genau, aber ich glaube, das Argument, oh, wir dürfen nicht, also, ich glaube, das Argument ist nicht, wenn jemand straffällig wird im Steuerrecht, lass den in Ruhe, sondern, weil du gerade gesagt hast, sollte man da nicht, da wird immer gesagt, naja, die armen Unternehmen, die armen reichen Leute, die sollte man in Ruhe lassen, sonst gehen die weg. Ich glaube, das eine ist eben das Steuererhöhungsargument. Da hat man Angst vor, dass die weggehen und nicht, wenn man die eben nach dem Gesetz verfolgt. Ich glaube, das ist, also ich kenne das nicht, dass das zusammengebracht wird nach dem Motto, wenn man das Steuergesetz richtig umsetzt, dann laufen jetzt alle weg, sondern eher.
Das ist dann eher, weil Steuerrecht zu kompliziert ist, dass man das einfach schwieriger verfolgen kann, als da hat jemand mit einem Messer irgendwen gestochen, so ungefähr.
Nee, ich glaube tatsächlich, für mich ist das eben, also das Argument ist nicht, das Steuerrecht dürfen wir nicht durchziehen, also dürfen die quasi nicht das Recht mit aller Härte quasi Recht sprechen, weil sonst laufen uns die Leute weg. Sondern das Argument ist, die Leute laufen uns weg, weil eben die Steuern zu hoch sind.
Ja, und ich wollte jetzt gerade nur auf der Rechtsseite bleiben. Ich wollte jetzt wirklich nur mal gerade von dem Argument, ich verstehe, dass Menschen ein Ungerechtigkeitsgefühl haben, jetzt gar nicht, ne, wegen des Geldes, sondern wenn man sagt, okay, irgendwie sehen wir ein ganzes Land vereint sich hinter der Idee, wir müssen jetzt irgendwie das bei den Kategorie X Menschen quasi, müssen wir es verfolgen, das Gesetz, und es muss auch eingehalten werden. Und auf der anderen Seite kriegst du nicht diesen Bass quasi und kriegst nicht, dass das Recht verfolgt werden sollte, so Stichwort Cum-Ex-Skandal und keine Ahnung was. Dass man so denkt, so, ja.
Ja.
Das da verstehe ich. Also da ist es halt natürlich einfacher zu sagen, ja, jetzt machen wir die Diskussion wieder ideologisch, weil das die Diskussion erstickt, anstatt einfach zu sagen, ja, aber es ist ein Punkt, dass man sagt, auf der einen Seite haben wir irgendwie recht
und auf der anderen Seite
ist es egal.
Da frage ich, also ich weiß ja nicht, wo diese Diskussion herkommt, aber ich glaube, das ist das gleiche Thema wie mit Epstein. Cum-Ex sollte aufgearbeitet werden und durchgezogen werden. Warum zur Hölle laufen die Leute? Warum ist der eine Bundeskanzler geworden, der eine Dude?
Ja,
genau. Also 100%. Also das finde ich, also ich weiß nicht, wer da sagt, ja, da ist es legit und da nicht. Also das, also wer das argumentiert, der hat für mich irgendwie, also das ist dann moralisch komplett tolle.
Ich glaube, die Beobachtung ist
nicht konsequent des Todes.
Ja, voll. Und ich glaube, die Beobachtung ist halt quasi nicht, dass die einen sagen, das ist legit, sondern die einen sagen, sondern das interessiert mich nicht. Das ist mir zu komplex, das ist irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht durchblicken. Es ist für mich einfacher zu verfolgen, ja, da ist irgendwie der und der hat diese einfache Sache gemacht, anstatt
ja,
ja, die haben da irgendwelche Geld auf Konten, keine Ahnung, das, wer soll das verstehen? Da mache ich mir keine Ahnung. Also ich glaube, das ist nichts Bewusstes sozusagen, was die Leute zwingend machen, sondern es ist, glaube ich, dann eher eine Beobachtung. Und dadurch werden Diskussionen ideologisch, weil dann Menschen das so reinbringen und sagen, naja, aber darüber reden wir ja gar nicht erst. Und das andere, das hält die ganze, hält alles am Laufen sozusagen. Und ich glaube, das ist so,
ja,
was dann für dann, diesen ideologischen Aufschrei sorgt manchmal, ja, was es dann nervig macht auch.
Aber dann denke ich mir halt so, ja, also fairerweise dann, es ist ja nicht die, also wie soll ich sagen, eine Straftat sollte ja nicht danach, also du entscheidest ja nicht, ich verfolge eine Straftat oder nicht, daran, wie sehr das diskutiert wird. Sollte jedenfalls nicht so sein.
Im besten Fall sollte das nicht genau so sein, ja.
Und zwar, wenn Straftat eben ans Tageslicht kommt, dann sollte eben die Strafverfolgung, der Staatsanwalt sollte dann eben durchziehen und mal aufräumen, ja, so, und sagen, hier ist das, ist das Recht und du hast es dagegen verstoßen, dann wird jetzt hier eben ermittelt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist eher die Kritik in so eine Konstellation, so nach dem Motto, hey, Moment, ganz kurz, das sind Leute, die haben einen gewissen Status, eine gewisse Macht, die werden einfach nicht, die müssen sich nicht ans Gesetz halten. Ich glaube, das ist,
ja, genau,
also das kann ich auch nachvollziehen. Das wird mich, also macht, ja, mich genauso wütend und emotional. Ja. Einfach weil eben mit zweierlei Maß gemessen wird.
Genau.
Ja.
Ich habe es eben so ein bisschen komisch durcheinander gemischt, ne, auch mit Steuer und so. Das wollte ich gar nicht, sondern es ging mir eigentlich mehr um dieses, ja, ne, wann nennt man die Diskussion dann ideologisch, wenn du sagst, naja, guck mal, also ne, wenn du dann sozusagen ein Gegenbeispiel aufzeigst, gar nicht um zu sagen, wir sollten eher das als das, sondern nach dem, ja, Motto, hey, lass uns doch nicht mit zweierlei Maß messen, sondern lass uns doch, wenn dann, wenn ihr so Hardliner seid, was Recht angeht, dann seid, ja, aber wenigstens auf beiden Seiten
das,
oder auf allen Seiten, ja, und tut nicht so, als nur weil es einfacher ist, in der Zeitung zu schreiben, Abschiebeflüge sind organisiert, Daumen hoch, ist einfacher, ja, als irgendwas anderes, deswegen macht es da nicht so, ja, aber
ja,
ja, ich werde ja bald wahrscheinlich auch rausgezogen.
In welcher Hinsicht?
Als Lifestyle-Teilzeit-ausnutzender Mensch.
Schäm dich.
Werde ich, genau, habe ich die Debatten natürlich sehr genau verfolgt. Und kann mal kurz einen kleinen Überblick geben, wie ich ihn wahrgenommen habe. Irgendwie CDU, SPD sagen, oder vor allem CDU erstmal, sagen so, ja, die Menschen arbeiten zu wenig, wir, die Leute müssen mehr arbeiten, unser Wohlstand geht zugrunde und bla bla bla. So, wo man ja erstmal sagen kann, oh, okay, wir, also ist,
ja,
da macht sich jemand Sorgen um das Bruttoinlandsprodukt, da sieht jemand, dass das, wie nennt sich das, dieses das Wachstum, wie heißt das, Rezession, Wachstum? Das Gegenteil, ja, das Wirtschaftswachstum, genau, dass das irgendwie zwar ein bisschen besser jetzt irgendwie schon nach oben geht, aber nicht signifikant irgendwie, sondern eher so, es sinkt ein bisschen weniger. Hey! So. Wow. So, und dass man dann sagt, okay, wir müssen irgendwelche Dinge unternehmen, ist ja völlig fein, ja, das ist auch die Verantwortung von der Regierung meinetwegen so, ne? Ich glaube, dann wurden sie aber erstmal, ehrlicherweise, um mal die CDU dazu verteidigen, glaube ich, falsch auch ein bisschen interpretiert. Also, weil dann die ersten Schlagzeilen so waren, Teilzeitverbot, weil sie das gut klickt. Und dann kam aber in meinen Augen sehr schnell danach schon, ja, Leute, entspannt euch. Es ging nicht um Mütter, die irgendwie in Teilzeit arbeiten und deswegen nicht Vollzeit arbeiten. Darum geht's überhaupt gar, ja, nicht. Ja. Und dann kam ja dieser Begriff des Lifestyle-Teilzeit. Uns geht um die Menschen, die keine Gründe haben, die nicht jemanden pflegen müssen, die nicht das machen müssen, nicht das machen müssen sozusagen, sondern wir wollen, dass es keine Lifestyle-Teilzeit mehr gibt.
Ja.
Und, oder weniger oder whatever. Und da wäre so mein Take zu, als jemand, der klarer Lifestyle-Teilzeiter ist, weil ich keinen Grund habe, außer dass ich davon überzeugt bin, das kann aber auch natürlich Quatsch sein, davon überzeugt sein, bin, dass ich meinen Job so mit 20 anstatt 25,5 Stunden einfach viel besser mache, ich da besser gelaunt bin. Ich glaube, mein Job wird darin gemessen, wie hoch auch Qualität ist und nicht nur an Quantität sozusagen. Ich glaube, gerade Lehrerberuf und auch andere kreative Berufe, haben wir schon immer mal drüber gesprochen, bemisst du im Zweifel nicht an Quantität in einer gewissen Form. Trotzdem verstehe ich, dass man sagt, naja, wir müssen ein System irgendwie am Laufen halten. Wir brauchen halt eine gewisse Quantität auch, so ganz klar. Was ist, wenn das jetzt alle machen? Ja, dann haben wir vielleicht ein Problem, hundertprozentig. Aber es wird dann immer ausgeblendet und so getan, als würde man da ja volles Gehalt oder so bekommen. Aber die Leute verzichten ja auch auf relativ viel Geld, wenn sie in Teilzeit gehen und halt auch auf Rente. Also das ist das erste Argument, was dir immer genannt wird, auch in Schule, so, ey, bist du dir sicher, dass du in Teilzeit gehen willst? Du weißt, dass deine Pension dann nicht so geil, also du weißt, dass du, dass das ein Problem später sein wird, sozusagen. Und ich finde, in dieser Debatte wird dann so ein bisschen, also da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich denke, wir reden über einen Mikrobereich von Prozent, also einen kleinen Prozentbereich von Menschen, um die es nachher geht, aber wir haben eine große Symboldiskussion. Mhm. Weil wie viele Menschen nehmen sich eine Teilzeit einfach nur, weil sie Bock haben? Ich glaube, das sind relativ wenig. Ich glaube, die meisten haben zumindest mal den Grund, dass sie sagen, ey, ich muss meine Arbeitsbelastung steuern, ich pack's sonst nicht im Zweifel. Ja. Da kann man natürlich sagen, ja, es sind alles Loser und die weichen Generationen können es nicht mehr stemmen. Ja, aber wenn du die jetzt dazu zwingst, das zu machen, was gewinnst du dann? Dann gewinnst du Leute, die halt früher aus dem Job ausscheiden, ihren Job beschissen machen und dann sinkt die Qualität, die Moral im Team sinkt und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch Berichte, ne, ob das jetzt für jede Firma so passt, keine Ahnung, dass eine 4-Tage-Woche in manchen Unternehmen auch gut funktioniert. Und deswegen wäre da mein Take, wo ich ein bisschen hoffe, dass es der Willi-Take ist, mach da halt einfach kein Gesetz für. Ja. Also du musst nicht Teilzeit verbieten, sondern überlass das Unternehmen. Wenn ein Unternehmen sagt, ey, wir können uns Teilzeit leisten, für uns ist das fein, wir bieten das unseren Leuten, unseren Mitarbeitern quasi an, das ist ein Argument für uns, damit die Leute zu uns kommen, dann machen wir das. Und ein kleines Handwerksunternehmen, wo die sagen, ey, ich kann mir diese Teilzeitleute nicht leisten, dann machen die halt keine Teilzeit sozusagen. Ja. Und dann haben die auch im Zweifel in meinen Augen dann nicht den rechtlichen Anspruch drauf. Ich finde, die Leute müssen dann nicht einen rechtlichen Anspruch drauf machen, dass du es dann einklagen kannst sozusagen, sondern dann musst du halt ein anderes Unternehmen suchen im Zweifel. Dann sagst du halt, gut, dieses Unternehmen, da kann ich meine Lifestyle-Teilzeit leben, bei dem quasi nicht. Und wenn ich halt ein Kind habe, dann bin ich wahrscheinlich da differenzierter und denke mir, ja, okay, oder ärztliche Diagnosen, dann kann das meinetwegen auch ein rechtlicher Anspruch sozusagen sein, weil man dann, glaube ich, den Menschen vielleicht helfen muss, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie, kann ich mich zu verschiedenen einzusetzen. Ja. Das ist, was ich mir für den Gedanken gemacht habe dazu.
Also mein Take zu dieser ganzen Diskussion ist, du hast dir Probleme selbst gemacht und dann kommst du mit beschissenen Lösungen. Also erstmal, das selbstgemachte Problem, glaube ich, ist folgendes. Also erstmal, klar, Wirtschaft kollabiert gerade in Deutschland. Fein, okay. Ist erstmal so. Okay, muss man wieder in Gang kriegen. Aber was hast du denn gemacht erstmal? Du hast erstmal gesagt, hier, es gibt einen gesetzlichen Teilzeitanspruch. Gute Idee, Sherlock. Was bedeutet das? Heißt, jeder, der jetzt Bock auf Teilzeit hat, kann das einfach einklagen. Hä? Okay. Dumme Geschichte, weil als Arbeitgeber denkst du so, nervt mich. Mache ich mehr Jobs in Deutschland auch? Das ist ein bisschen anstrengend. Vielleicht besser nicht. Gehe ich lieber nach Polen, nach Ungarn oder sonst wo. Erstes Problem. Dann sagst du halt, hey, war eine dumme Idee, muss ich jetzt wieder rückgängig machen. Weil dir diese, dann kommst du mit irgendwelchen blöden Argumenten von wegen, ja, es gibt ja diese Lifestyle-Teilzeit-Leute. Ich denke mir so, ich will erstmal keine Rolle, warum ihr Teilzeit macht. Das Problem ist, dass du geschaffen hast, ist nämlich, dass überhaupt jemand da sagen kann, ich will Teilzeit haben und ich bestehe da drauf.
Genau, das sollte also ich kann jetzt einklagen. Das ist, glaube ich,
das Problem. Das ist eine Verhandlung zwischen dir und mir. Wenn ich jetzt bei Bäcker arbeite und ich sage, ich will Teilzeit, der sagt, geht nicht, dann muss ich entscheiden, nehme ich den Job halt nicht mehr und nehme mir einen anderen Job, wo das geht. Aber das sollten die Leute im Arbeitsmarkt unter sich klären und nicht irgendwie einen Gesetzesanspruch darauf haben. Und ich finde, dieser Eingriff in diesen Arbeitsmarkt sozusagen, es gibt jetzt dieses Recht da drauf und dann nehme ich sie wieder weg. Das so, ja, das ist doch, weshalb wir überhaupt so eine komische Wirtschaft haben, weil du die von allen Seiten versuchst, irgendwie komisch zu manipulieren. Und ich denke mir halt, wenn du Leuten sagen willst, geh mehr arbeiten, wie wär's mal, wenn du einfach die Steuer nicht so krank machst? Also wenn die Steuerprogression einfach nicht so wäre, dass du, wenn du 1.000 Euro mehr brutto bekommst, dass du irgendwie davon die Hälfte nur netto übrig bleibt, wie wär's, wenn du da einfach sagst, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Einkommenssteuer? Oder sagen die Leute, ey, das ist voll geil, mehr zu arbeiten, ich hab da ja auch was von. Das ist ja dieses Problem, was gefühlt ich das in der Selbstständigkeit gespürt habe, wo ich gemerkt habe, so, hä? Ich kann jetzt am Wochenende arbeiten, aber es lohnt sich nicht, am Ende bleibt nichts übrig. Es ist einfach null weg. Und ich denke mal, wenn du das Problem lösen willst, dann lass die Leute einfach unter sich, lass diese ganzen Gesetze vom Arbeitsmarkt, lass die einfach weg, tu die einfach komplett, streich die einfach raus. Das würde jetzt bedeuten, Leute, die gesetzlichen Anspruch haben, den verlieren den im Zweifel, das ist doof, und nimm einfach ein bisschen Steuern weg, dann arbeiten die Leute auch mehr. Das ist immer so absurd, ne, dieses Argument so nach dem Motto, warum gibt es eine Tabaksteuer, damit die Leute weniger rauchen. Und ich mir sage, okay, Wenn du sagst, die Leute sollen mehr arbeiten gehen, ja, dann nimm doch die Arbeitssteuer weg, so ein bisschen. Oder mach die halt weniger. Ja.
Also oder weniger Überstunden besser bezahlen, bla bla bla.
Also ja, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja. Dass du weniger Steuern auf Überstunden zahlst. Also genau, das finde ich nämlich auch spannende. Eben dann gepaart, das war vielleicht, glaube ich, die gleiche Woche, mit der das aufkam, gepaart mit der Diskussion um die Krankheitstage. Ich weiß nicht, ob du das auch ein bisschen mitbekommen hast. Dass irgendwie in Deutschland haben wir, glaube ich, 14,6 Krankheitstage im Jahr. Mhm. Und ich muss sagen, also ich bin ja durch das Lehrersein bin ich echt wenig im normalen Arbeitnehmermarkt so und Denken so drin. Ja. Aber für mich war das erstmal eine ziemlich kleine Zahl, dass ich dachte, also 14 Tage im Jahr, ja, die kann man mal krank sein. Das ist eine Woche irgendwie im Winter, eine Woche im Herbst oder so, ist man dann mal krank. Aber im damit Schnitt. Ist man halt, genau, im Schnitt. So, ne? Und da ist man irgendwie zwei Tage über dem Europa-Durchschnitt oder irgendwie über Schweden oder so. Ich hab's nicht genau im Blick. So, ne? Und deswegen wird jetzt überlegt, ob man den ersten Krankheitstag, oder das sind Diskussionen von diesen Wirtschaftsweisen und so, dass man sagt, Haufen wir fahren das Modell Schwesen.
Ja.
Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich finde die wirklich nicht so smart.
Also, in Talkshows. Die deutschen Wirtschaftsweisen, das ist eine Clowns-Show. Also wirklich, das sind so. Die machen ja keine Wirtschaftsempfehlung, die machen eine ideologische Empfehlung. Das ist ein kompletter Haufen Vollidioten. Die kannst du alle komplett, also sorry, jetzt muss man es immer so direkt sagen. Wahrscheinlich bin ich dafür verklagt, weil ich die beleidigt habe, aber die können mich gar nicht. Kann ich dir pauschal sagen.
Weil das war wirklich dann so der Take von einer Wirtschaftsweisin, die da in der Talkshow saß, die waren so, ja, wir sollten das Modell Schweden fahren. Da gibt's einen Karenztag, da wird der erste Tag Krankheit quasi nicht bezahlt. Wo ich mir denke, ja. Also, was erreichst du damit? Im Zweifel erreichst du damit, dass Leute, die das Geld dringend brauchen, dass die sich krank zur Arbeit schleppen im Zweifel, dann da Leute anstecken und alle krank machen oder dann auch ihren Job nicht gut machen können, aber Hauptsache, sie sind irgendwie da und damit machst du Leute noch mehr kaputt, sie scheiden früher aus und ich denke immer, das ist so kurzfristig gedacht. Das ist dann so, ja, wir haben die Tage nach unten gebracht in einem Jahr und lass uns mal da drauf gucken in 10 Jahren, wenn wir das Modell fahren, dann werden wir feststellen, ja, die Krankheitstage sind mehr geworden, weil die Leute einfach sich eine Woche krank schreiben lassen, weil der Arzt sagt, ja, hier sind sie eine Woche krank. So, und heute hast du Leute, die dann sagen, ja, komm, ich gehe irgendwie nach 3 Tagen schon mal wieder arbeiten. Der Arzt hat gesagt, eine Woche, aber geht schon. Aber dann schaffst du ja ein System, wo Leute sich da rein flüchten, wo die dann sagen, ja, nehme ich halt auch die Woche. So, also das kann ja genauso eine Gegenreaktion dann werden, wenn deine Regierung dir die ganze Zeit sagt, ja, du darfst nicht krank sein, du musst mehr arbeiten, du das und das und das. Dann denkst du dir auch so, ja, also, fickt euch mal.
Ich finde, man muss da mal so die Realität nehmen und das Kalkül zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mhm. Und das Kalkül ist oft so, dass du in bestimmten Jobs, wo du vielleicht auch keinen Bock mehr hast auf den Job, oder bist nicht happy, hast du, und du hast keinen Bock auf den Job, aber du kennst auch nicht ohne Job, dann hast du ja diesen Sweet Spot erreicht, dass du sagen kannst, du kannst ja relativ gut quasi so ein bisschen YOLO machen im Job. Mhm. Und unter den meisten Voraussetzungen, wenn du, kannst du halt so auf einen Modus fahren, wo du so dein Barely Minimum irgendwie durchziehst und dann auch so gefühlt, aber so jede vierte Woche mal eine Woche krank bist und die Ärzte, wenn du jemanden kennst und so weiter. Du kannst das schon, also ich glaube, das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, dass du im Schnitt, das sind 14 Tage, es geht darum, dass wenn du keinen Bock auf deinen Job hast oder halt Stress hast mit deinem Arbeitgeber, dann kannst du ein Modell fahren, was dir erlaubt, ziemlich viel krank zu sein. Da reden wir nicht über 14 Tage, sondern da reden wir über 30 Tage, 45 Tage und so weiter. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass eben dieser Modus erlaubt und geduldet und designt ist, dass das eben geht, aus einer guten Intention heraus, dass man sagt, ja, es sind Leute, die halt länger für die Krankheit sollen auch
nicht Arbeitnehmerschutz, bla bla.
Aber das ganze Thema Arbeitnehmerschutz ist so hoch in Deutschland, dass du damit Leute auch schützt, aber auch für einen Großteil der Menschen, die einfach dann unzufrieden sind, diese Möglichkeit schaffst, halt eben diese 6 Wochen Waves das hatten wir damals bei der Sparkasse, wussten alle, diese Abteilung ist beschissen, weil die Hälfte davon macht dieses Modell. Ja. Und du kannst sie nicht feuern, weil die halten sich ans Gesetz. Die kommen dann 6 Wochen nicht, dann kommen sie und dann haben sie den nächsten Tag neue Diagnosen und sind wieder 6 Wochen weg. Und also plötzlich sind die 4 Monate im Jahr krank und dann haben die 30 Tage Urlaub, dann sind sie einfach ein halbes Jahr nicht da. So. Mhm. Und auch da wieder hat irgendwelche geilen Gesetze designt, die diese Leute schützen sollen. Und dann regt man sich am Ende auf, wenn viele Leute aus Frust oder aus fehlender Motivation, warum soll ich denn aufsteigen im Job? Wird ja also lohnt sich ja finanziell gar nicht. Oder ich
hätte dir schon einen Podcast erzählt. Wenn ich A14 kriege, kriege ich 150 Euro mehr im Monat.
bescheuert.
Ist die Hälfte von weg.
Viel mehr arbeiten.
Ja, und ich eben, muss sehr viel mehr arbeiten.
Quatsch. Das heißt, man hat, also meine Meta-Analyse ist, du hast ein Modell geschaffen, wo halt viele Menschen gar kein Incentive haben, irgendwie geile Arbeit zu leisten. Mhm. Weil wenn sie geile Arbeit leisten, müssen sie sich reinhängen und kriegen am Ende gar nicht so viel mehr. Mhm. Beispiel, die meisten Menschen in Deutschland hängen in so Tarifverträgen drin, wo dein Schicksal vorbestimmt ist. Das heißt, du kannst noch so geil sein, Badge. Und dann hast du so ein Konstrukt, wo einfach die Hälfte deiner Kollegen irgendwelche Schmarotzer werden, weil sie sagen, ja, ist doch für mich im Kalkül das Beste, wenn ich einfach viel krank bin und ab und zu mal so meinen Job halbwegs irgendwie mache. Das ist jetzt vereinfacht gesagt, aber so, das Modell ist ja nicht, mach den ersten Tag bezahlbar, sondern wie wär's, wenn du einfach mal diese ganzen Schranken noch wieder rausziehst, ne? Lass die Leute ihre Verträge selber verhandeln. Das macht doch nicht die Gewerkschaften so krass. Dann hör auf, den Arbeitnehmerschutz so krass aufzusetzen, dass du sagst, jeder 3 Monate Kündigungsfrist, so Quatsch, 5 Wochen reicht. Also das sind so viele Sachen, wo du einfach guckst, andere Länder machen das anders und deswegen funktioniert das bei denen und nicht, weil die sagen, der erste Teil des Schwedenmodells ist sogar Schwedenmodell, ist total beschissen. Wer kam auf diese abstruse Idee? Also man schafft Probleme, um sie dann auf eine krude Art zu lösen. Ich denke mir so, wir tanzen im Kreis und dann polarisierst du deine Bevölkerung und hetzt diese gegeneinander auf und sagst, ja, ihr arbeitet Teilzeitmenschen gegen nicht Teilzeitmenschen. Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich finde es total beschissen. Regt mich tierisch auf. Und CDU macht da so fundamentalen Fehler, wo ich mir denke, Leute, ihr seid doch ein bisschen smarter, oder? Ja. Aber die machen das gleiche Game wie SPD. So.
Ich finde, sie machen es noch unkleverer, weil es irgendwie so grober wirkt. Ich finde sonst, das ist ja dieses Argument von, naja, irgendwie ist jetzt alles so liegt auf dem Tisch. Man merkt so, okay, ihr seid einfach irgendwie hoffnungslos und die anderen haben wenigstens doch versucht, es irgendwie gut zu erzählen, die Geschichte. Und jetzt ist aber so, okay, wo ist die Geschichte? Also auch das dann, da ging es ja darum, dass die Wirtschaftsweisin meinte, das Hauptargument dafür wäre die elektronische Krankschreibung, weil man halt sieht, nach 2021 sind diese Krankheitstage so angestiegen. Und man denkt so, hey, jetzt mach doch nicht ein System, das mega geil ist, dass kranke Menschen, die wirklich krank sind, sich irgendwie dumm zu einer Praxis schleppen müssen, weil wir unseren Bürgern nicht vertrauen, sozusagen, dass man jetzt sagt, nee, nimm ihnen das Modell wieder weg und die müssen dann krank in eine Praxis stecken, da im Wartezimmer Leute an im Zweifel und so weiter und so fort. Und dann denkst du, ey, jetzt machen wir digital sozusagen einen Schritt nach vorne und machen es den Menschen leichter. Und jetzt sagen wir, okay, aber wir können keinem unserer Bürger mehr vertrauen. Die dürfen ihnen keine einfachen Tools geben, weil die nutzen das ja alle aus. Alle nutzen das ja dann
aus. Das ist alles so, also das ist ja immer die Hauptursache, dann hast du zweite, dritte, fünfte Reihe Effekte, die daraus resultieren. Wir reden immer nur über diese Themen, aber die Hauptursache ist, jeder, der im Konzern arbeitet in Deutschland, kennt das. Also mit jedem, dem ich gesprochen habe, ist immer das gleiche Bild. Es gibt immer einen Menschen, der 20 Jahre älter ist als du gefühlt, 5000-fach so viel verdient wie du und nicht mal ein PDF öffnen kann. So, Klischee-Sinnbild. Ja. Aber wofür das steht, ist, du hast einfach, das deutsche Arbeitsrecht ist so krass arbeitnehmerfreundlich, dass jeder immer super viel Ballast mitschleppt. Jedes Unternehmen hat viel zu viele Leute, die einfach komplett gar nicht da sein sollten. Und ich glaube, wenn du das hast, dann schaffst du intern so einen Frust, gerade bei jüngeren Leuten, die ja sagen, ey, was ist das für eine Nummer hier? Ich arbeite hier und krieg viel weniger als die Leute, die hier schon ewig sind und nur weil die da sind, die können nichts, die werden nicht nach Skills bezahlt, sondern die werden nach Jahren bezahlt. Und ich glaube, wenn du solche Konstrukte schaffst, wo Leute sich denken, yo, ich hab null Incentive zu arbeiten, oder härter zu arbeiten, weil ich bin einfach nur frustriert in meinem Job, da denke ich mir so, ja, okay, dann das müsstest du lösen. Löst das Problem, gib den Leuten einen Grund, irgendwie keinen Job machen zu wollen. Und dann ist die ganze Frage gar nicht mehr, soll ich mich krank schreiben oder nicht? Wenn ich krank bin, lass mich krank schreiben. Und das geht easy per elektronischen Ding. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass die Leute einfach keine Motivation haben und sich denken, ja komm, ich mache noch eine Woche krank. Hat eh keine Konsequenzen.
Ja. Und das wirst du nicht. Das ist wieder das mit diesem von wegen, das, was wir eben auch mit diesen Messerdingern und so weiter hatten. Dann bekämpfst du jetzt quasi irgendein System, aber gehst das Problem quasi nicht an. Weil
null.
Wenn du jetzt, dann sag ich mal, ab dem ersten Tag nicht bezahlst, die es sich leisten können, die werden exakt genauso das Modell quasi ausnutzen. Denen ist das dann scheißegal, ob der erste Tag bezahlt wird. Wenn die keinen Bock haben, ist das denen Latte. So, und wen bestrafst du dann? Naja, irgendwie so einen kleinen Prozentsatz, die es halt wirklich brauchen und denen wirklich auf den Sack gehst. So, ne? Und genauso bei diesen anderen Argumenten, das ist echt. Deswegen, ich verstehe da wirklich deine Argumentation mit, naja, das kannst du eigentlich fast nur lösen, indem du dich weniger einmischst sozusagen 100%. Und nicht mehr. Weil wenn du dich mehr einmischst, dann
Du strafst
immer zu viele Leute für halt einen kleinen Prozentsatz. Weil du ein Problem lösen willst, von, sag ich mal, die 2% der Menschen, weil sie, oder sagen wir auch meinetwegen 10% der Menschen, weil sie zu faul sind, irgendwas zu machen, schmarotzen die irgendwas aus, genauso wie das Bürgergeldsystem sozusagen. Deswegen painst du quasi dann ganz viele andere, die es eigentlich ordentlich machen. Ja. Und du schaffst dann eben diese Bild-Zeitungsschlagzeilen wieder, dass du sagst, ah, die doofen Teilzeitleute, ah, die doofen Bürgergeldempfänger, ah, die doofen Ausländer. Und man denkt immer so, ihr macht's euch so einfach, seid nicht so dumm, weil es geht um diesen kleinen Prozentsatz. Die kriegt ihr damit eh nicht, die werden ihre Schlupflöcher immer finden.
Es ist auch da so ein Scheingesetz. So.
Ja.
Also, jetzt haben wir der Wirtschaft quasi gezeigt, dass wir auch mit dran arbeiten, dass es der Wirtschaft besser geht.
Ja.
Ne? Das ist so ein bisschen dieses, was ich auch immer Klientelpolitik, so such dir irgendwie aus, dem gerade gefallen willst und mach irgendein Scheinding, damit die sich denken, damit du sagen kannst, guck mal, ich habe was für euch gemacht. Hm. Wir, die CDU, haben die Teilzeit gekillt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Das Spannende finde ich immer, dass die Argumente von den Leuten sind, die ganzen Unternehmen kommen zu uns und sagen, dass die Menschen zu viel krank sind und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, wenn ihr wirklich auf die Unternehmen hören würdet, dann sollten doch eigentlich die Argumente eher so formuliert sein wie du, so nach dem Motto, ja, wir haben das Problem, dass wir diese Leute nicht kicken können, die das System ausnutzen. Genau. Gebt uns bitte eine Möglichkeit, dass wir Menschen, die wirklich das System ausnutzen, dass wir die rauskriegen können. Wir wollen ja nicht die, keine Ahnung, die arme Frau, die wirklich in psychiatrischer Behandlung ist, oder den Mann, der jetzt irgendwie 2 Jahre einfach braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht wollen wir den ja sogar weiter beschäftigen, weil der einen guten Job gemacht hat und das kriegen wir irgendwie eingerichtet. Es geht nicht darum, dass wir diese Leute kicken, sondern es geht darum, dass wir feststellen, wie du auch so gesagt hast, da ist der Herbert und der macht seinen Job einfach nicht und ich krieg ihn nicht raus, verdammt.
100%. Und ich glaube, was halt das Abstruse ist, und das verstehe ich bis heute nicht, wieso Unternehmen das machen, die organisieren sich dann in so Verbandsstrukturen und die lassen die dann für sich sprechen. Und ich denke mir, diese Verbandsstrukturen, das ist doch völliger Quatsch. Das ist wie stille Post spielen. Ich sage dem Verband, warum auch immer ich daran teilnehme, sage dem, guck mal, ich habe zu viele Krankheitstage.
So. Das sind die ganzen Lobbyverbände, würde man das nennen, oder? Ist das quasi, oder?
Ja, klar. Also ja, ob die sich selber so nennen, aber es sind so der Verband der Handwerker, der Verband der Industriegüter, bla bla bla. Und die reden dann mit der Politik und dann denke ich so, Leute, geht doch mal einfach in die Unternehmen rein. Also ne, das ist genau der Punkt. Jeder, der im Unternehmen sitzt, kann dir sagen, was schief läuft. Und ich denke mir so, ich kann mir schon erklären, warum das nicht angepackt wird am Kern, weil das unendlich, also du kriegst halt komplett Seitenwind von allen Ecken, gerade Gewerkschaften und Verbände werden alle sagen, seid ihr des Wahnsinns, ihr könnt doch nicht das Kündigungsrecht anfassen, seid ihr denn, das ist, also, ist ein Dogma, fass nicht an, aber genau das ist der Punkt. Mach aus 3 Monaten einen Monat. Ohne Begründung, einfach kein Bock auf dich, raus. Da sind wir wie in Amerika, da wirst du sofort gekündigt. Ja, aber dann sagen die Leute auch so, scheiße, ich muss meinen Arsch bewegen.
Ja, ich könnte mir, also wie gesagt, ich bin zu wenig im normalen Arbeitsmarkt drin, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt auch so Mittelwege. Ich weiß, Mittelwege sind dann vielleicht nicht.
Natürlich gibt es die. Natürlich, würde, aber das wäre ja ein Mittelweg. Das wäre ja nicht mal was komplett
krank ist. Ich könnte verstehen, wenn der Aufschrei groß ist, wenn du dann quasi, also ich zum Beispiel nehmen wir, ich finde es zum Beispiel okay, dass man sagt, wir wollen das gesetzlich irgendwie einrichten, dass Mütter oder dass du irgendwie, sag ich mal, du definierst irgendwie 2, 3 Gründe und die geben dir das Recht auf Teilzeit, weil du willst als Land, dass du irgendwie mehr Kinder kriegst, dass Frauen und mehr arbeiten sozusagen und deswegen wollen wir, weil wir festgestellt haben, die gehen nicht mehr arbeiten, weil sie Kinder kriegen und wir wollen das irgendwie ermöglichen, dass die doch weiterhin ihren Job ausüben können, wenn sie schon studiert haben, dass sie in ihrem Job bleiben können, bla 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 bla. Deswegen gib ihnen das Recht, weil wir müssen da die Unternehmen so ein bisschen zwingen, so. Kann ich wahrscheinlich in einer gewissen Form verstehen, wenn es nötig ist. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, müsste man mal quasi beobachten, wie es wäre, ob es auch anders gehen würde sozusagen. Deswegen gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir zumindest vorstellen könnte, das ist es schützenswert for the greater good, so, weil man sagt, wir wollen, dass Frauen mehr arbeiten und dass sie trotzdem Kinder kriegen, weil wir keinen Bock haben, dass unsere Demografie mehr am Arsch ist. Deswegen ist es für ein besseres Ding sozusagen. Aber einfach nur zu sagen, ich kann verstehen, dass man sagt, wir müssen Leute, die nicht ihren Job machen wollen und die nicht gut da drin sind, als Arbeitgeber würde ich kotzen, wenn ich diese Leute nicht rauskriege. Ich merke es ja schon in Schule, wie mich das nervt, wenn man da feststellt, oder was heißt schon, Schule ist wahrscheinlich eines der besten Beispiele mit dem Beamtentum, dass du halt dann Lehrer hast, die 50 Jahre irgendwie auf Kinder einwirken und ab Tag 1 weißt du, das ist eine Katastrophe. Ja. Und du kriegst diese Leute nicht raus. Und die haben ihr Leben lang die Chance, das zu machen. Und im Zweifel werden die Leute einfach hochgelobt. Das heißt, sie werden versetzt und kriegen bessere Stellen, werden befördert, verdienen noch mehr und machen noch schlechteren Job. Und so weiter und so fort. Das ist ja, also das ist für mich völlig glasklar, dass sich das irgendwie ändern muss.
Ja, ja, 100. Und es gibt dafür einen Begriff, das habe ich irgendwann gelernt. Du sagst mir, das ist das Peters-Prinzip.
Peter?
Ja, so Peters-Prinzip. Peter? Also ich glaube, es ist ein Ökonom, der das beschrieben hat, keine Ahnung.
Ja.
So, nach dem Motto, jeder Mensch hat so einen Radius, wo er Einfluss nehmen kann. Mhm. Und du kannst bestimmte Menschen, die halt eben negativen Einfluss nehmen, kannst du ja trotzdem nicht rausziehen, so ein bisschen wie ein schimmelnder Apfel im Obstkorb. Mhm. Deswegen nimmst du die aus dem Obstkorb raus, wie du gesagt hast, dann beförderst du die. Und absolut. Gibst denen so Pseudostellen. Du bist jetzt Digitalisierungsbeauftragter.
Ja.
Juckt keinen, klingt fancy, mach du mal. Mhm. Damit hast du aber keinen negativen Impact mehr, weil du hast gar keinen Impact, klingt nur auf dem Papier so. Und so werden Leute befördert und klingt am Ende sind die irgendwie Chef der Deutschen Bahn oder so, weiß ich nicht.
Ja. Oder sagen, Bill Gates.
Glücklichkeit ist egal. Also,
ja.
Also das ist ein weit verbreitetes Phänomen und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein kulturelles Ding. So, ich glaube halt auch da, ne, ich glaube, meine wilde These ist halt in Deutschland, du hast halt einfach viel zu viele Menschen, die in diesem System jetzt so ein bisschen auch gefangen sind, so Opfer seiner selbst, so nach dem Motto: Ja, ich bin jetzt aber schon seit 20 Jahren in diesem Konzern und ich mache jetzt ihn 10 Jahre noch und ich will nicht, dass man den Kündigungsschutz aufhebt, weil das ist ja scheiße für mich, dann fliege ich ja raus, weil ich weiß, ich mache eigentlich faktisch nichts. Und auch für jeden Fall werde ich nicht die CDU wählen, die das eventuell vorschlägt. Bin ich ja dumm. Das heißt, du hast zu viele, die danach in diesem Konstrukt jetzt leider drin gefangen sind. Und das ist wie mit Rente. Du kannst, wenn du einen harten Cut durchmachst, dann ist auch, das wollen die Leute halt auch nicht. Deswegen sehe ich halt oft keinen Ausweg aus diesen Situationen. Das sieht die Politik wahrscheinlich auch nicht und macht dann irgendwie so Pseudo-Dinger. Das ist halt nur doof, weil man weiß halt, worauf es hinaussteuert. Und geil wird es damit nicht, so für niemanden. Ja. Und dann sitzt es halt so lange aus, bis man sagen kann, ich war es nicht. Das ist halt irgendwie so unbefriedigend.
Ja, und ein super schwaches Argument ist ja noch, was mir gerade eingefallen ist, was du erzählt hast. Das haben wir vor 7 Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, 6 Jahren, 7 Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir ja viel über auch meinen Ref gesprochen. Mhm. Und da war ja auch mal das Argument so, ja, irgendwie packt keiner das Ref an. Und wenn man sagt, das Ref, jeder findet das Ref scheiße, das Referendariat in der Schule ist einfach für alle scheiße und alle Pain. Aber alle sagen, ja, da mussten wir alle mal durch. Deswegen ändern wir das schon einfach nicht. Und man denkt so, ja, damit erziehst du dir von Anfang an junge Lehrerinnen und Lehrer, die gestresst in den Jobs gehen und von Anfang an für Kinder scheiße sind im Zweifel und irgendwie lernen zu unterrichten, wo jeder weiß, dass so nicht normaler Unterricht ist, aber alle sagen dir, okay, du musst jetzt 1,5 Jahre diese Show spielen und so. Es ist halt so weird und das ist ja nur im Kleinen sozusagen. Das gibt's ja in allen Bereichen, genau wie du gesagt hast, ne, gibt's ja diese Themen. Und irgendwie packt's aber keiner an, weil man selber, wenn man in der Situation, in der Lage wäre, es zu ändern, ist das so lange her, dass man sagt, ja, das ist jetzt ja auch egal, das sind 1,5 Jahre, da muss man mal durch, wie schnell diese Zeit doch vergeht. Ja. Jetzt mit der Vorgestellung, mich fragen gerade alle, weil jetzt ja mein letztes Halbjahr quasi gerade ist, bis zum Sommer, fragen so, oh, und bist du dann traurig und so weiter und so fort. Und dann sag ich so, nein, ich bin überhaupt gar nicht traurig. Dieses dreckige Scheißsystem ist endlich fucking vorbei, weil es einfach ein dummes Kacksystem ist. Natürlich werde ich Kolleginnen vermissen, natürlich werde ich Schülerinnen vermissen. Ja. Ne? Darum geht es aber nicht. Sondern es geht darum, dass da ein System quasi existiert, wo keiner, mit dem ich jemals gesprochen hätte, sagt, das ist ein cleveres, gutes System. Das sorgt dafür, dass Qualität und Quantität besser wird. Sondern im Zweifel, meine ganze Generation, die ganzen Leute gehen in Teilzeit, weil die sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß System. Die tun nichts für mich. So früh im System, dass du schon denkst, ja, nee, natürlich gehe ich erstmal teil. Also, wenn die mich ficken wollen, dann also lass ich nicht zu.
Das meine ich. Wenn du halt keine Perspektive hast in dem Konstrukt, dann machst du YOLO und machst krank. Ja. Ende der Geschichte. Genau. Aber wenn du jetzt aber wüsstest, du kannst du musst jetzt nicht so in so einem komischen Konstrukt arbeiten und du kannst vielleicht auch sagen, hey, wenn ich mich jetzt voll reinhänge und Vollzeit mache, dann habe ich statt 50 Euro mehr im Monat, habe ich vielleicht 500 Euro mehr im Monat. Du könntest sagen, oh, das ist vielleicht ein Argument. So, ne? Aber es muss halt einen Anreiz geben, der auch irgendwie reizvoll ist. Es steckt im Wort Reiz, aber Anreiz, aber.
Ja. Und das ist halt das Spannende. Also das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen vielleicht, also wir brauchen jetzt nicht die Fairness-Debatte wieder aufmachen, ich sag's nur einfach mal so als Argument, ne, dass man sagt, das ist aber ein bisschen unfaire zwischen dann meinem Job zum Beispiel, wenn ich jetzt, glaube ich, Vollzeit arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich 4.100 netto verdienen oder so.
Ja.
Und jetzt mit meiner Reduzierung verdiene ich doch 3.600 Euro. So, jeder, also was ein Gehalt ist, womit jeder super Glück, also die meisten Menschen total super glücklich wären quasi, ein super gutes Gehalt, 3,6 netto einfach so rauszukriegen. Aber wenn du das quasi nochmal jetzt mit einem Beruf machst, der deutlich weniger verdient sozusagen und dann in Teilzeit gehst, dann ist halt die Frage, ja, kann ich irgendwie mit 2.000 Euro oder mit 1.700 Euro quasi leben und dann tut es nochmal mehr weh wahrscheinlich auch den Menschen.
Du bist ja in vielerlei Konstruktionen smarter, wenn du Teilzeit machst. Du verlierst ja faktisch dann nichts mehr. Also man muss halt immer das also gerade in Deutschland musst du halt immer alles berücksichtigen. Also inklusive aller möglichen Fördergelder, die du bekommen kannst. Mhm. Wenn du zum Beispiel eine Familie bist mit vielen Kindern, also du hast 2, 3 Kinder zum Beispiel, und du musst aus der Argumentation heraus eine 3, 4 Zimmerwohnung, wie auch immer,
Willi, nehmen. Warum sehe ich in deinen Augen auf einmal Dollarzeichen?
Nein, da bist du ja smart, wenn du teilweise halt, ne, also je nachdem, wie dein Gehaltslevel ist, bist du ja smart, wenn du sagst, ich mache nur Teilzeit wegen Kindern. Und im Zweifel sagst du dann aber, oh, brauche ein bisschen Unterstützung wohngeldtechnisch, weil ist ja ein bisschen viel. Aber ich kann ja auch nicht, weil so viele Kinder. Also es gibt so Konstellationen, wo du quasi, wo Teilzeit smart ist, weil du dann Förderansprüche hast, bestimmte Fördergelder. Mhm. Und die wiederum helfen dir dann quasi aufs gleiche Netto zu kommen. Das ist ja das Abstruse, dass quasi manchmal ist es sogar ökonomisch smarter, Teilzeit zu machen. Mhm. Und dann denke ich, und gerade je nachdem, wenn du zu zweit bist und beide arbeiten und so weiter, auch da beim Elterngeld gibt es ja auch Modelle, wo es smarter ist, wenn beide Teilzeit machen in dieser Zeit, wo ich mir denke, das darf doch nicht, es darf doch, also rein rational nie so sein, dass du mit Teilzeit das Gleiche bekommst, wie du mit Vollzeit. Also das darf ja rein rechnerisch nicht so sein, ist aber dann der Fall. Und dann denke ich mir so, ja, dann hast du ja gar kein Incentive mehr, sondern dann hast du ja eigentlich, dann wärst du ja dumm, wenn du nicht Teilzeit machst.
Man könnte sogar sagen, du bist unverantwortungsbewusst, also ne, wie unverantwortungsbewusst du bist für deine Kinder, wenn du nicht dieses Modell fährst, damit du mehr Zeit mit denen verbringen kannst, bist du doof und kriegst genauso viel Geld.
Exakt. Also, und das, ich frage mich, ob das so gewollt ist oder ob das so, niemand nachgerichtet. Wir brauchen mehr Bürgergeld. Also, weißt du, wir brauchen mehr, also, schließt sich der Kreis so ein bisschen.
Ja, genau. Aber ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Man sieht zumindest eine Anpassung schon so ein bisschen. Das kam jetzt vor 4 Wochen, kam eine Nachricht an uns. Weil in der Schule gab es ja das witzige Schlupfloch so ein bisschen. Wenn du um eine halbe Stunde reduzierst, also von statt 25,5, 25 Stunden arbeitest, dann wird deine Mehrarbeit, deine Überstunden sozusagen ab Stunde 1 bezahlt. Mhm. Und wenn du Vollzeit arbeitest, wird es erst ab der 4. bezahlt. Mhm. So. Und deswegen gab es halt ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ich reduziere um eine halbe Stunde, ich verdiene quasi das Gleiche wie vorher, aber meine Überstunden werden halt ab Stunde 1 bezahlt oder im Zweifel, ich werde weniger für irgendwelche dummen Vertretungen eingeteilt, weil ich dann direkt ab Stunde 1 bezahlt werde. Wo man auch wieder denkt, es ist einfach völlig logisch, das zu machen, so blöd es klingt, weil das ist ja nicht der Job, den du liebst. Du liebst ja nicht, Vertretungsstunden zu machen, sondern du liebst deine 25 Stunden meinetwegen, kriegst das gleiche Geld und dann bist du ja fast dumm, wenn du das nicht machst. Und da haben sie es jetzt angepasst, dass du zumindest anteilig bezahlt wirst sozusagen. Also dass du quasi, dass du jetzt auch, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall kriegst du irgendwie prozentuale Anteile für deine Überstunden angepasst an deine Reduzierung, was ich super gut finde, was super fair ist und super fein, weil alles andere ist ja total dumm. Du willst ja nicht incentivieren, dass die Leute irgendwelche
das
bisschen ist, Tactics fahren. So.
Das ist genau, glaube ich, das, was jeder für sich aber macht. In jedem Konstrukt guckst du erstmal, wie kann ich für mich das Maximum aus diesem Ding rausholen. Ja. Deswegen, das ist genau der Punkt. Man darf ja nicht unterschätzen, wie smart Individuen dann doch sind, wenn es darum geht, aus ihrer eigenen Situation das meiste rauszuholen. Und dann wirst du Konstellationen haben, wo Leute nicht nur sagen, ja, das wäre jetzt moralisch wie komisch, wenn ich jetzt dann irgendwie, weiß ich, Wohngeld beantrage, wo ich das eigentlich nicht bräuchte, sondern es wäre ökonomisch smart, therefore I don't care. So.
Ja. Und ein letzter Punkt fällt mir noch ein bisschen dazu ein, weil man so denkt, okay, was kann man denn noch tun, um die Leute dazu zu bringen, dass sie besser und mehr und lieber arbeiten sozusagen. Ja. Ich glaube, da ist viel Verantwortung auch bei den Arbeitgebern sozusagen, dass die von sich aus die Fatboys hinlegen und die Obstkörbe. Also nach dem Motto, dass der Arbeitgeber hat ja auch ein Interesse daran, dass alle seine Leute gut arbeiten und gerne arbeiten und so in der Regel, oder?
Ja, du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja einen Fachkräftemangel.
Ja.
Das heißt, also es ist ja nicht so, dass die Arbeitgeber nicht tun und nicht wollen, und die könnten sogar mehr tun, wenn nicht eben auch dann, das ist das immer das Abstruse, wenn ich jetzt so jetzt die Gehaltsliste sehe, zum Beispiel in der Firma, wo ich jetzt bin, und du siehst immer das Nettogehalt, also das Bruttogehalt, die Kosten für den Arbeitgeber. In Deutschland, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass.
Wie viel teurer du bist als andere.
Ja, aber nicht, weil ich mehr bekomme, sondern weil eben für mich noch diese ganzen Sozialleistungen gezahlt werden. Ja, es ist so krank einfach mittlerweile. Und da denke ich mir halt, ja, Arbeitgeber würden auch 15 Leute mehr einstellen und viel mehr machen, wenn die nicht einfach wissen, yo, das ist so fucking teuer, jemanden einzustellen. Und es ist so simpel. Mach das System einfach ein bisschen geiler. Guck, dass du weniger Steuern und weniger Sozialabgaben den Leuten reinknallst.
End und dann
Wirtschaftsboom, tomorrow, boom.
Und damit das nicht nur nach fiesem Kapitalisten-Willi klingt, wäre ja quasi das Argument dazu noch, dass man sagt, wenn man dem quasi dem Gedanken von dir folgen möchte, zu sagen, das Problem ist nicht die Geldmenge, sondern die Geldverteilung sozusagen, dann könntest du ja wahrscheinlich dir trotzdem ein System ausdenken, das sich genauso um die Bedürftigen und um 100%. Die Sozialfälle und so weiter kümmert, ja. Und die Rentnerinnen und so weiter. Und trotzdem kannst du diese Abgaben runterfahren, sozusagen. Klar, das wäre ja, das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass jetzt einfach alle Leute weniger, wenn sie jetzt, also dieses, jetzt gestern war die Schlagzeile, Zahnarzt soll privat bezahlt werden. Es soll nicht mehr in der Versicherung drin sein, whatever, keine Ahnung, was irgendwie, wo man denkt so, yo, das können nicht die Lösung sein. So, die Lösungen müssten eigentlich sein, wie können die Leute mehr Bonus quasi kriegen, und das können wir vielleicht dann ja so schaffen, wie du eben das
skizziert hast. Ja, also in meinem Kopf, um das einmal ganz kurz einfach zu skizzieren, ist es so, du nimmst den Leuten am Anfang, an der Quelle nimmst du ihnen ganz viel weg, also relativ gesehen ganz viel, aber halt im Vergleich zu anderen Ländern weltweit bist du mit sehr gut da drin. Du nimmst das Ding ganz erstmal weg, um dann später zu sagen, du kriegst es ja in bestimmten Szenarien wieder zurück. Du gehst zum Arzt, wird bezahlt, ne? Also du kriegst es, aber es wird quasi erstmal weggenommen. Und dann musst du dir fragen, dieser Weg von, es wird dir erstmal weggenommen und dann wird nachher gesagt, wie viel kriegst du denn als Zahnarzt bezahlt? Das muss ja irgendwer orchestrieren. Da sitzen dann diese Krankenkassen mit riesen Mitarbeitern. Also, und wenn du das mal durchspielst, wie viele sind es denn bei der deutschen Rentenversicherung? Wie sind es bei den Krankenkassen? Wie viele Leute sitzen im kommunalen Sektor und sagen sich, hey, wir haben kommunale Steuer, die wir einnehmen und dann irgendwie davon Straßen. Also wenn du das mal alles komplett durchspinnst, dann hast du so, wird am Anfang ganz viel weggenommen, dann wird das umverteilt und überall, wo du so einen Knotenpunkt hast, wird das ja auch irgendwem dann auch als Gehalt dann wieder ausgezahlt. Und das Einfachste, wo du drauf gucken kannst, ist, wie viel Staatsquote hast du? Also wie viel in deiner Wirtschaft ist Staat? In Deutschland bei über 50%. Ja, da hätten damals hier in der Sowjetunion und hätten die davon geträumt. Wirklich. Also der hätte quasi die ganzen Sozialisten gesagt, boah, geil, Alter. Hammer. 50% plus Staatsquote? Hammer. Krass. Haben wir nicht hinbekommen. Da muss man reinziehen. Also, und dann muss die Frage stellen, so, okay. Und dann sagst du, okay, wer ist jetzt gerade am bedürftigsten? Ah, Bürgergeldempfänger. Okay, euch müssen wir irgendwie noch mehr klar machen. Und dabei übersieht man, dass in diesem ganzen Konstrukt so viel Geld verpufft, dass man einfach sagen könnte, wir schaffen einfach mal die ganzen Verwaltungsstellen ab und gehen mal auf 20% Staatsquote. Was würde denn dann passieren? Ah nee, da müssten die Leute, die jetzt gerade in diesen Konstrukten hängen, ja wirklich arbeiten gehen plötzlich, wäre ja doof. So, wird nicht passieren, aber für mich ist das halt der Fehler im System.
Ja. Ich finde, du hast es ziemlich plausibel und gut dargestellt und wie gesagt, eben ohne, da ist der fiese Hai, der jetzt sagt, wir müssten einfach nur gucken, dass die Reichen reicher werden, was ja immer an dieses Totschlagargument schnell ist, sondern es geht ja eher darum zu sagen, wie kann man einen erfolgreichen Staat für alle sozusagen einigermaßen auf die Beine stellen, so. Und
ich sag mal so, ich zieh mal die Klassenkampfbrille aus. Und für mich sind Menschen erstmal Menschen, unabhängig, wie sie verdienen. Dann würde ich sagen, ich würde gerne, dass jeder mehr verdient. Ende. Jeder mehr. So wie er Bock hat. Und wenn du Bock auf Teilzeit hast, verdienst du quasi in Teilzeit mehr. Wenn du Bock hast auf Vollzeit, dann kriegst du Vollzeit mehr. Wenn du Bock hast auf DAX-Konzernchef, dann verdienst du halt viel, viel mehr als alle anderen, aber halt auch mehr. So, ich würde das gar nicht trennen nach wie, ne, die Armen versus die Reichen, die Ausländer versus die Deutschen, sondern ich will einfach, dass jeder mehr verdient. Das wäre geil. Klingt so ein bisschen utopisch, aber das ist so ein bisschen das, was am Ende bei rumkommen würde, wenn du sagst, du machst Steuercut durch die Bank weg.
Ich finde das immer total spannend. Naiv. Ich bin auf andere Seite. So haben wir beide unsere Naivitäten so ein bisschen.
Das ist idealistisch. Aber, das ist purer Idealismus aus meiner Sicht.
Ja, aber ich finde, es ist trotzdem sehr plausibel und gut nachvollziehbar anhand dieser konkreten kleinen Beispiele gerade sozusagen. Das sind ja jetzt wieder diese ganzen Symptome, wo wir darüber gesprochen haben, ne? Gesundheit, die Teilzeitquote, Arbeitszeitstunden, bla bla bla, wo du dann merkst, okay, allein an diesen kleinen Beispielen kann man eigentlich schon ganz gut aufzeigen, wo das Problem der im Zweifel dann Überregulation ist, wenn man vor allem oft sagt, vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf, wir wollen Staatsausgaben kürzen und in jeder Talkshow, wo jetzt gerade irgendwelche CDU-Leute sitzen, werden ihnen immer wieder die Frage gestellt, aber es haben schon alle vor ihnen gesagt, wir wollen die Staatsausgaben verkleinern, hat niemand geschafft und sie jetzt auch nicht. Aber warum sagen sie das denn dann eigentlich? So, und ich glaube, mein Eindruck ist, dieser Typ, der dafür eingesetzt wird, ich weiß nicht genau, wer das nochmal war, der auch aus der Wirtschaft quasi kommt, es war doch damals ein bisschen
Der Minister, der jetzt so ein bisschen
Und wenn der von dem erzählt, was er so macht, Das sagt er natürlich selber. Ja. Klingt das immer einigermaßen cool. Das klingt zwar immer noch ein bisschen langsam, aber es klingt so, als würde da zumindest ein bisschen was passieren. Aber ich glaube, an ganz vielen anderen Stellen, also dann kann er seinen Job im Zweifel noch so gut machen, wie er will.
Ja.
Wenn du auf der anderen Stelle, an der anderen Seite dann eben sagst, ja, nö, wir machen da das so und so und da machen wir das, lösen wir das Problem mit Geld und so. Dann kannst du da nachher auch nicht gewinnen. Und wie gesagt, mein größtes Problem gerade ist dann eben noch dabei diese noch stärker voranschreitende Polarisation, die wir gerade noch weniger brauchen können. Du machst hier immer noch mehr Feindbilder quasi auf und du hast noch mehr dann Argumente für die Extreme.
Ja, du wirst, das, solange halt eben immer jedes Problem in der Politik immer als entweder Rassen-, Klassen- oder Geschlechterkampf deklariert wird, hast du immer das gleiche Thema. Und das zeigt halt aber immer nur, wie wir gerade immer nur versuchen, so punktuell irgendwen happy zu machen. Wir müssen jetzt kurz um die Armen kümmern. Jetzt müssen wir uns kurz um die
besorgten Bürger
kümmern. Und es ist nie so, hey, wir müssen mal kurz ein paar strukturelle Themen aufräumen. Davon werden wahrscheinlich alle profitieren. Ist das cool mit euch allen? Ja, komisch, was du das jetzt sagst. Also ich dachte, es ist immer die gegen wir. Nee, also und ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie man da rauskommt, ehrlich gesagt. Da habe ich schon so oft darüber nachgedacht, wie kommst du politisch aus diesem Loop raus, ohne politischen Selbstmord zu begehen? Kommst du nicht?
Wahrscheinlich das nicht so richtig. Ne? Aber gut, man könnte sagen, die SPD begeht gerade so ein bisschen politischen Selbstmord, wenn man sich die Umfragezahlen anguckt und quasi in der Koalition, also da ist auch wieder die Frage, wir eben am Anfang des Thema des Podcasts hatten, wann ist der Punkt, wo man dann sagen kann, jetzt ist auch alles egal. Wenn wir wissen, okay, die nächste Wahl sind wir eh am Sack. Und im Zweifel, was sollen wir? Wir haben nur noch Hail Mary, wir haben nur noch einen Move quasi, um irgendwie die AfD zu schwächen. Wenn wir das realistische Szenario wollen und sagen, wir wollen nicht eine extreme Partei in der Macht haben, dann machen wir das. Wir machen jetzt diesen Schritt. Wir probieren es einfach. So, und dann können wir nachher damit auf die Fresse fallen. Aber dann haben wir es zumindest probiert, weil besser als was wir jetzt gerade langsam auf den Eisberg zusteuern im Zweifel und dann ist es eben so.
Ja.
Aber was uns da noch helfen kann, hier mein neues Comic, wird dich glücklich machen.
Ach der. Nach dem,
schön.
Ach so.
Klassenkampf, schön, Bürger aller Länder, vereinigt euch.
Ja.
Ich bin gespannt, was ich dir für neue spannende Erkenntnisse aus meinem Kapital und Ideologie
Comic erzählen kann. Ich kenne das Buch. Buch von dem Dude habe ich im Schrank.
Ah, witzig.
Aber das ist so ein Schinken. Aber deswegen.
Okay.
Deswegen
habe ich einen Comic, weil
das ist auch gut.
Weniger schlauen Leute.
Ja. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich werde jetzt nicht spoilern. Ich bin gespannt,
Okay, bitte nicht spoilern.
Ich spoilere nicht. Alles gut.
Bin gespannt. Juni. Let's call it a day. Und
so
nächstes, wir packen Willis krasse App-Entwicklung. Oder willst du noch 5 Minuten erzählen?
Nee, komm. Ist wirklich nicht spannend. Irgendwann.
Okay, ich find's super spannend, aber das machen wir dann nächstes Mal.
Yes, sir.
Okay.
Peace out.
Alrighty. Peace out.